Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Es ist draußen schon dunkel und das ist sehr, sehr bestürzend. Aber es gibt nun mal auch Landstriche auf dieser Welt, in diesem Europa, die jetzt schon lange dunkel sind, wo also die Glühbirnen schon leuchten. Die sind schon heiß geworden alle, wenn es überhaupt noch Glühbirnen sind und nicht Neonröhren. Ich begrüße den besten Zuckerbäcker nördlich von Oslo. Guten Abend, Herr C.
Schönen guten Abend nach Köln. Hallo Christian, grüß dich.
Uns ist einer abhanden gekommen, der andere Christian, der sagt, kurzfristig ist ihm was dazwischen gekommen, beziehungsweise sind Verpflichtungen auf ihn niedergeprasselt, die es unmöglich machen. Die ewig lange Themenliste, die er hier uns zusammengeschrieben hat, wahrscheinlich hat er hat Angst vor der Themenliste bekommen, glaube ich. Deswegen ist er kurzfristig. Wie sagt man das, die Angst vor der eigenen Courage oder so, ne? Deswegen, aber wir haben gedacht, das ziehen wir durch, das machen wir einfach und werden euch dann mit einer kurzen Themenliste, aber dafür vielleicht noch in Detail gehender, beglücken oder belästigen. Irgendwas mit B am Anfang. Wie geht's uns denn? Du warst jetzt beim letzten Mal nicht da. Das war die August-Ausgabe, wo wir hier in Köln mal vis-à-vis aufgenommen haben. Wäre für dich als Anreise auch ein bisschen schwer geworden.
Ja, wobei hätte man das anders getimt, hätte das ja gar nicht.
Ja, das war diese komischen Wochen, ne? Wo ich alleine war und du warst auch hier irgendwo in der Gegend unterwegs. Das war alles nicht einfach.
Genau, genau. Nee, das letzte Mal war ich im Ende Juni dabei, glaube ich. Mitte, Ende Juni ungefähr. 3 Monate her.
Ja. Ja, dann haben wir
jetzt. Ganz schön lange. Also, wenn man überlegt, dass da so der ganze Sommer dazwischen liegt und doch.
Ja, der ganze Sommer. Also, ich habe ja noch Sommer. Also ich weigere mich bis dato noch lange Hosen anzuziehen.
So im Alltag oder auf dem Rad?
Im Alltag, überall. Also ich hatte, glaube ich, bisher seit so Sommer hatte ich einmal eine lange Hose an, aber das fühlt sich auch komisch an. Ich bin noch nicht so weit damit, ich bin noch nicht bereit dafür. Ich bin noch nicht bereit, im Sommer Tschüss zu sagen.
Ja, nee, ist jetzt, wobei ich muss ehrlich sagen, wir hatten bis vor vielleicht 3-4 Tagen auch noch herrliches Wetter und mild und alles.
Ich wollte schon sagen, ich habe dich doch am Meer andauernd rumhängen sehen oder am Fjord oder was das.
Ja, wir hatten auch, war noch super Wetter. Gar nicht lange her war ich noch baden und so. Aber jetzt ist hier voll der Herbst eingeschlagen. Und gerade heute, ich meine, auch in Deutschland, die jetzt vielleicht in Hamburg oder an der Nordseeküste wohnen, werden den Sturm ja vielleicht auch merken. Und das haben wir hier auch. Also ja, hat es heute ordentlich geweht und geregnet und der Herbst hat jetzt Einzug gehalten und da habe ich quasi ja wieder Hallo zu Swift gesagt und bin wieder jeden Tag auf Swift mehr unterwegs. Mhm. Aber im Sommer war ich relativ viel draußen unterwegs, muss sagen, das war echt, ich kann mich auch noch erinnern, wie das so dieser. Ich habe den letzten Winter quasi, war ja mein erstes Mal wieder auf dem Rad. Mhm. Und dann früher, dann fängst du dann wieder draußen zu fahren und dann die ganze Klamottenfrage und was ziehst du an und was brauchst du und so. Und da bin ich aber ganz gut durchgekommen dieses Jahr. Also Sommer war ganz erträglich. War in Deutschland, war ja auch bei dir in der Nähe. Mhm. Und
da hast du den Hochwasserhelfer gemacht.
Während der Herr Timmer, also immer mit Herrn Timmer quasi irgendwie unterwegs ist ja deine Erfahrung, dass da immer alles kaputt geht.
Ja.
Genau. Ja. Wenn man mit mir in den Urlaub fährt, dann ist sozusagen die Gefahr für irgendwelche Katastrophen relativ groß.
Wenn man euch
katastrophenfreien Urlaub machen will, sollte man vorher mit mir abstimmen, wo ich hinfahre und dann nicht hinfahren.
Euch zwei zusammen auf eine Insel schicken, dann könnte man hinterher wahrscheinlich einfach so Schneise der Verwüstung, beziehungsweise die Insel ist im Untergang geweiht.
Vor 2 Jahren, als der Anschlag in Halle-Saale war, dieser antisemitische Anschlag an dieser Synagoge, das ist ja nicht weit von dem Ort weg, wo ich wohne und war da auch gerade unterwegs. Und da war ich sozusagen auch gerade vor Ort. Und diesmal war ich in Zülpich, und das ist ja im Landkreis Euskirchen liegt und quasi in der Region, wo das Hochwasser kam. Mhm. Und das war halt eigentlich im Nachgang ein wirklich absurdes Erlebnis. Jetzt gar nicht mal irgendwie Katastrophentourismus und sowas machen, sondern einfach, ich bin Montag hier los, bin Dienstagabend quasi in Zülpich angekommen Grüße, Matti. Und Familie. Und ich weiß noch, wir saßen Dienstag dann da und ja, wir wollten eigentlich nächsten Tag biken, Maria Wald und da so ein paar Talsperren abfahren und in der Eifel. Da sind wir ja schon mal zusammen biken gewesen. Mhm. Aber Mensch, da sollte es ein bisschen viel regnen. Ach, wir fahren mal am Mittwoch dann doch lieber shoppen. Und dann sind wir vom da aus, Gott, wie heißt dieses? Da bei Köln.
Gib mir einen Anhaltspunkt, dann kann ich dir vielleicht helfen.
Dieses Outlet-Sender.
Keine Ahnung.
Da ist auch immer so eine, das ist immer so eine Konzertarena und sowas. Wie ist denn das? Irgendwas mit O, dachte ich.
Also in Köln?
Ja, irgendwo da in der Nähe. Wo auch Engelbert und Strauß ist und ja, egal.
Egal.
Ich komm noch drauf. Wir sind mal shoppen gewesen und auf dem Rückweg war irgendwie schon Autobahn, Umleitung und viel Regen und so. Und dann sitzt du noch an dem Mittwoch Nachmittag, waren noch Freunde da beim Abendbrot und denkst, naja, morgen soll es ja weniger regnen, da könnte man ja morgen biken gehen. Und das passiert sozusagen parallel, weil ich sag mal, Zülpich direkt hatte relativ viel Glück. Da gibt es keinen Bach, der da genau durch den Ort fließt. Und Matti hat ein Haus ohne Keller, da läuft also auch nichts voll, kein Grundwasser, was jetzt hochdrückt oder so. Also sozusagen direkt da, der Ort, die Straße ist jetzt nicht, kann man jetzt nicht mit diesen Katastrophenbildern vergleichen. Aber trotzdem ist ja wenige Kilometer weiter, geht irgendwie, geht die Welt unter. Und du sitzt da, du kriegst das gar nicht mit und du überlegst, ach Mensch, morgen regnet es wieder, dann könnte man ja biken gehen.
Vor allen Dingen, halt man denkt ja heute, man ist so vernetzt und kriegt alle Nachrichten und so mit und so, ne? Und dabei passiert es um die Ecke und das ist ja auch gar nicht, also ist jetzt auch, ich will nicht sagen, ein Steinwurf weit entfernt von uns hier, aber ne, auch hier hat es ja geregnet, wie Sau, auch hier sind ja Parkhäuser vollgelaufen, hier auf dem Gelände, wo ich ist, aber nichtsdestotrotz, ne, also jetzt hier so Erftstadt zum Beispiel, was ja auch einigermaßen betroffen ist und so, das sind halt auch so Gebiete, wo ich sonst durchgefahren bin früher, bevor beim Umzug und die Erft ist auch jetzt, ne, dort, wo die Erft den Rhein begrüßt, Neuss, wo ich groß gewachsen bin. Also es sind alles so, es ist alles um die Ecke, aber nichtsdestotrotz wirkt es völlig irreal oder ne, die Gegend um Bad Neuenahr, aber man denkt sich, okay, das ist jetzt ganz um die Ecke und hier ist nichts und da ist die Hölle.
Ja. Und ich glaube auch, dass in solchen Situationen vielleicht Leute, die weiter weg sind, tendenziell über Medien dann auch besser informiert sind, weil wir haben an dem Mittwochabend dann einem Kumpel noch geholfen, da im Keller, also da lief einfach Grundwasser in den Keller rein, dem quasi geholfen, und am Donnerstag haben wir dann in einem Nachbarhaus, auch im Keller, wo es Grundwasser hochgedrückt hat, da haben wir dann quasi den Keller mit leer gemacht und leer gepumpt und gemacht. Und da war ja dann auch quasi Internet tot oder ja, also mobiles Netz und viel Infrastruktur. Und dann hast du dich so mit Leuten unterhalten, die dann so erzählten, ja, nee, mein Mann, der arbeitet im Hotel. Ich hatte gestern Abend das letzte Mal Kontakt, keine Ahnung. Also da war noch viel Informationslücken in quasi vor Ort. Mhm. Also du hast das selbst an dem Donnerstag, wo, denke ich, außerhalb Leute, die weiter weg sind, vielleicht eher Dinge schon realisiert haben, weil die irgendwie Fernsehen oder Radio gehört haben, warst du vor Ort und du hattest aber irgendwie kein Netz, hast irgendwie geholfen, die Leute konnten nicht telefonieren, konnten sich keine Informationen austauschen. Das war schon krass, dass du dann erst eigentlich so am Donnerstag, Freitag realisierst, was da so passiert ist. Und gerade ich bin dann Freitag quasi zu meinen Eltern weitergefahren. Das ist mir dann erstmal so bewusst geworden. Und wir sind am Donnerstag noch zu einem Kumpel gefahren, der eine Mühle hat. Mühle liegt halt immer an einem Bach. Und da sah es schon ein bisschen anders aus. Und da hast du dann schon das erste Mal realisiert, was da so eigentlich abgegangen ist. Und das Krasse ist auch, ich konnte auch keine Fotos machen. Das war mir irgendwie unangenehm.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber ich sag mal so, ich habe mal vor vielen Jahren so eine Massenkarambolage auf der Autobahn gesehen. Mhm. Da war so eine Abfahrt und dann war da einfach ein Feld und da standen vielleicht so 50, 60 Autos, die einfach da hingeschleppt haben und die waren alle kaputt, so irgendwie. Das war so so ein Bild, was sich bei mir eingeprägt hat, so irgendwie, wo du denkst, so oh, krass. Und jetzt war das so, habe ich, ich hatte mal vor, auch vor vielen Jahren, in Leipzig gab es mal so einen großen Hagel, da hat es mir auch das Auto ziemlich
die Stimmung verhagelt, also, Entschuldigung für den schlechten Gag.
Ja, also ich brauchte eine neue Frontscheibe und bei uns hat es in der Dachgeschosswohnung die Dachfenster durchschlagen und so. Also war schon ganz schön heftig. Und ich habe Autos gesehen, wenn du so ein Blatt Papier nimmst, das zusammenknötst und wieder aufmachst, und zusammenknötst und wieder aufmachst und zusammenknötst, dann hat das ja quasi so ganz viele ganz kleine Falten. Mhm. Und Autos, die quasi in so einem Strom mitgerissen wären, die hauen ja auch immer irgendwo dagegen und schlagen dagegen und bleib hängen und da kommt ein Baumstamm und was auch immer. Und genauso habe ich Autos gesehen. Die waren also quasi so in, im Großen und Ganzen eigentlich noch so in Form, aber als ob da jemand mit einem kleinen Hammer tausende kleine Dellen reingehauen hat. Das, das war echt, das war echt krass, habe ich noch nicht gesehen. Ja, und das war, die Tage waren dann also eher nicht mit Biken vollbracht oder verbracht, sondern da eher so ein bisschen zu helfen. Jetzt war jetzt nicht super viel, was da zu machen war und da gab es dann wirklich Regionen, wo da was da richtig dolle.
Weißt du noch, wann das datumstechnisch war? Nee. So Pi mal.
War im Juli, bilde ich mir ein.
Also weil ich bin nämlich einmal, das habe ich gerade nochmal so versucht zu rekapitulieren, das war am 30. Juli, also das muss vielleicht so zwei Wochen danach gewesen sein, ungefähr Pi mal Daumen, hatte ich einen Freitag, ich weiß gar nicht mehr warum, irgendeinen Grund hatte ich frei, so überraschend auch, also es war gar nicht geplant, also ich hatte frei, hatte irgendwas, war für den Tag angesetzt, das ist dann ausgefallen. Und dann bin ich auch durch, so ein bisschen durch die, aber jetzt nicht so bewusst im Sinne von, da fahre ich mal lang, sondern ich hatte einfach hier ein paar Favero Powermat-Pedale zum Testen und dachte ich, ach komm, pack sie jetzt einfach mal an das Gravelbike und fährst damit eine Runde und bin dann auch so durch die Gegend da gefahren. Also aber auch so also völlig gedankenlos. Ich habe mir einfach hier, ich hatte noch so eine Strecke irgendwann mal geplant, 150 Kilometer, habe die auf den Tacho gepackt, auf den 530er Garmin und bin losgefahren. Und die Strecke hatte ich aber schon lange vorher geplant, bevor ich jetzt die Runde gefahren bin. Ne? Ich wollte einfach nur mal so hier so, ich glaube bei CB-Router, Gravel schnell, 150 Kilometer in die Richtung, da so ein Dreieck ungefähr, ne, wie man das so macht. Und bin dann auch an so einem Fluss vorbei, der irgendwie, also gefühlt dreimal so groß war, wie ich ihn mir sonst hätte vorgestellt. Ich bin einmal, da floss so ein kleines Bächlein auf einmal an der Strecke, wo sonst definitiv sicher kein Bach geflossen wäre, wo ich so durch musste und wo ich so bis zum Tretlager auf einmal im Wasser stand. Und da hat man das auch gesehen, dass so Wiesen irgendwie, weißt du, wo alle Halme so in eine Richtung abgeknickt waren, wo man einfach gesehen hat, okay, da muss jetzt längere Zeit ein Gewässer drüber gelaufen sein in diese Richtung und so. Und da hatte ich dann auch das erste Mal wirklich so ein Gefühl für die Nähe auch, ne, was du meinst, also wie nah das eigentlich da ist, wenn ich da in 3 Stunden oder 2 Stunden mit dem Fahrrad bin, ne, und das, also Wetter hätte ja auch einfach, so ein Unwetter kann ja auch einfach, ob das jetzt da niedergeht oder einfach 20 Kilometer weiter Norden, Süden, Westen, Osten, das ist ja auch einfach Zufall, ne, unser Eins hier hat einfach Glück, das kann man ja auch mal einfach so sagen, ne, das hätte ja auch alles genau hier so passieren können, klar, die Flüsse werden jetzt vielleicht, also bis der Rhein über die Ufer tritt, da brauchst du, glaube ich, ein bisschen mehr als so weit was, aber dann ist ja nochmal die größte Katastrophe. Irgendwie schon ganz komisch.
Naja, vor allen Dingen am Freitag bin ich ja dann los, aber erst Mittag rum. Und dann musste ich da halt so durch Ortschaften, die da sozusagen betroffen waren. Die waren dann gesperrt, kommst also nicht da so direkt durch und dann musst du eine Umleitung fahren, dann guckst du so ein bisschen. Und das, dann hatten die ja nochmal Talspann abgelassen, was auch mal zu, ich sag mal, kontrollierteren Beschwemmungen führte. Und da fuhr ich durch so ein kleines Dorf, wo rechts so ein Mini-Bach war, auf der rechten Straßenseite. Und das Wasser war aber schon so, lief schon auf die Straße, so, weiß nicht, 10 Zentimeter vielleicht. Und auf der linken Straßenseite waren Häuser. Und da war gerade THW, die kam da irgendwie mit Paletten voller Sandsäcke an und die Leute versuchten dann noch die Häuser, also es war Freitag quasi, die Häuser da ein bisschen zu schützen, weil ja auf der rechten Seite das Wasser kam. Und du fährst da so mit dem Auto durch und die sind da hektisch mit Sandsäcken stapeln und plötzlich ist da Stau. Also plötzlich stehst du da mit deinem Auto Ja. Mittendrin. Und da kriegst du schon schnell Muffensausen. Also das, da denkst du so, okay, geht das jetzt hier weiter, geht das nicht weiter, kommst du hier noch raus? Weil es war ja wirklich so, dass ganz viele Straßen gesperrt waren und ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Du fährst also irgendwie mit einer Hand in der Hand Telefon und eine Karte und guckst so ein bisschen, wo geht hier eine Straße lang, und dann fährst du ein Stück, dann ist wieder gesperrt, dann kommt der Polizei, war ja wirklich auch viel Einsatzfahrzeuge überall. Ich krieg dann bloß am Abend von Matti eine Nachricht, da meinte bloß, wenn ich später losgefahren wäre, wäre ich da an dem Tag vermutlich gar nicht mehr rausgekommen. Ja, also das ist das, also was mich halt so beeindruckt, ist quasi, wie man das Ausmaß eigentlich erst zum Nachhinein realisiert und nicht sozusagen, wenn du mittendrin bist. Und es gab ja 2000, wann war das? 2011 und 13, glaube ich.
Die Rudergeschichte.
Na, und bei uns in die Sache in Grimma an der Mulde gab es ja so ein Hochwasser. Und ich erinnere mich damals noch, also die Mulde läuft ja an Wurzen vorbei, dort wo ich eigentlich herkomme. Aber Wurzen liegt quasi ein Stückchen höher, also der Hauptort, die Dörfer nicht. Also ein Nachbar, ein Dorf auf der anderen Seite von der Mulde, Bennewitz, liegt flach, da ist ganz viel abgesoffen. Und Grimma liegt halt auch direkt an der Mulde, aber nicht ein Stückchen höher. Und da ist halt auch der Ort abgesoffen. Und das Krasse ist halt auch, dass sie damals, hieß es ja, so ein Jahrhunderthochwasser, als das erste Mal passiert ist. Und das Lustige ist noch, ich habe damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also heute sitzt man ja da mit hier Internet und so, wo man denkt, man hat schnelle Informationen, was sich dann ja auch nicht so ergeben hat, jetzt an dem Hochwasser. Aber damals war ich gerade mit dem Fahrrad in Irland unterwegs. Okay. Gab es ja noch keine Mobiltelefone, so wie heute. Da hast du noch aus der Telefonzelle aus angerufen. Und da hast du dir auch noch Tageszeitung geholt. Also ich weiß nicht, ob du das auch früher mal gemacht hast.
Ich habe es im Urlaub habe ich mir immer die Tageszeitung geholt, ja.
Genau. Und ich hole mir da irgendwie so ein, keine Ahnung, was das war, ja, Irish Independent oder irgend sowas. Schlag die Zeitung so auf und sehe plötzlich so, wirklich auf so einer Doppelseite, ein Riesenfoto vom Marktplatz in Grimma, wie da so ein Radlader durchs Wasser fährt und Leute vorne in dieser Schaufel sitzen. Und ich so, Moment, das ist doch mein Nachbar. Erstmal zur nächsten Telefonzelle und zu Hause angerufen. Also so lief das ja damals ab. Und dann kam ja aber das nächste Hochwasser in nicht ganz so stark, aber das dauerte ja nur wenig, ich glaube 2 oder 3 Jahre, bis das ja wieder so zugeschlagen hat quasi. Ja, also ich glaube, das ist eine Sache, die wir immer noch häufiger erleben.
Definitiv. Also, und ich habe auch das, wenn du so eine Wohnung oder Haus kaufst, wie wir es jetzt hier gemacht haben, waren wir auch ein bisschen zu blauäugig, um ehrlich gesagt, wir haben jetzt nicht so auf die Hochwasserkarte geguckt. Das kann ich jedem nur empfehlen, das zu machen, weil irgendwie, wenn der Rhein hier mal so einen bestimmten Pegel überschritten hat, also ne, so keine Ahnung wie viel, 11 irgendwas oder so, dann läuft es einfach rüber, ne, und dann sucht es sich an den tiefsten Punkt, und ich glaube, einer der tiefsten Punkte hier in der Gegend ist bei uns in der Tiefgarage. Also ich meine, im zweiten Stock, ne, also ein Fahrrad steht immer hier oben in der Wohnung schon, also ich werde nicht alle Rennräder alle verlieren, da habe ich für gesorgt mit der Rolle jetzt ja auch. Das ist ja der eigentliche Grund, weswegen ich die Rolle angeschafft habe, ne? Damit ich einen legitimen Grund habe, ein Rennrad oben zu stehen zu haben. Ja. Aber ja, natürlich wird das weiter, also wenn der Mensch nicht klüger wird, dann wird oder noch mehr Vorsichtsmaßnahmen ergreift, was ja dann auch nur ein Rumdoktern am Symptom ist, wird das immer weitergehen, klar. Ja. Guck mal, ob unsere Töchter noch bis ans Ende ihrer Tage wiederum hoffentlich mehr als genug Spaß an diesem Planeten haben.
Ja, und vor allen Dingen, wenn wir schon über Klimaänderungen reden, ist ja immer so die Debatte um Golfstrom und wir reden über Klimaänderungen, und eine Sache ist ja quasi Änderung des Golfstroms, dass der sich abschwächt. Und das würde mich ja hier extrem betreffen. Das ja. ist also
da wird's bei dir richtig kalt, ne?
Ja, das ist nicht irgendwie was fern ab, weit weg irgendwo, sondern wenn der Golfstrom verschwindet, dann wird es hier einfach mal richtig kalt. Das ist der einzige Grund, warum wir hier so milde Winter haben. Warum hier die Häfen nicht zufrieren. Und ja, also das hätte weitreichende Konsequenzen.
Hier nebenan ist gerade eine Wohnung zur Miete frei. Also wenn du kurzfristig umziehen möchtest.
Du, ich kenne die Nachbarn. Ich kenne die Nachbarn von der Nachbarwohnung.
Nee, scheiß Nachbarschaft, will ich auch nicht anziehen. Ganz kurzer Zwischeneinschub, ich habe hier einen Nachbar, der ist wirklich ein Assi. Das darf ich auch nicht so laut sagen, sonst hört er das vielleicht. Und der hat jetzt der parkt auch immer hier so ganz wild. Also ich bin ja jetzt nicht so, ich will ja nicht zum großen Spießer auftreten, aber wenn er da seinen Porsche auf dem Gehweg parkt, dann kann ich auch mal kurz überlegen, da vorzutreten. Und der hat jetzt irgendwie wild so Aufkleber aufs. Kennst du diese Spuk? Ich glaube, die heißen Spukis, werden die genannt, oder? Weißt du, was ich meine? Kennst du die?
Ja.
Die heißen die Spukis? Das habe ich mir heute überlegt, dass die so heißen, aber ich war mir nicht, weißt du, das ist so ein
Volksmund. Zumindest im Volksmund.
Ja, ne, das sind die Aufkleber, die man mit Spuck auf ein Auto klebt, wenn ein Wagen einfach scheiße parkt.
Oder an sich feucht macht und dann.
Ja, genau. Und davon hatte der zwei oder drei aus seinem verkackten Porsche und hat dann jetzt die Polizei deswegen angerufen. Ich hoffe, die haben ihm die Karre erstmal direkt abgeschleppt, den Penner. Das ist wirklich sehr schön. Ja. Hat auch einen großen Facebook-Eintrag in der Gruppe dieses kleinen Mini-Viertels hier gemacht, ne, dass der jetzt gesucht wird. Man kann sich auch selber zum Affen machen. Nun ja, so viel zum Thema Verkehr schon mal. Also der hat's definitiv nicht verstanden, der gute Herr. Ich sehe es gerade, Spooky-Blöckchen, parke nicht auf unseren Wegen, das ist genau der Aufkleber für 1 Euro. Soll ich den mal kaufen und schmeiß dem jeden Tag einen im Briefkasten? Ja. Nur so zum kompletten Dissen.
Sehr gut.
Ja, ich glaube, das mache ich. 1 Euro in den Euro, was gibt's? Spooky-Blöckchen, Hofspielplatz. Ach, da gibt's schöne Sachen. Hier so ein feministisches Zeichen, das wird ihm auch wahrscheinlich blöd kommen. Das werde ich ihm auch direkt dahin kleben. Naja, sollen wir mal Richtung Fahrrad abbiegen? Was anderes wollte ich noch fragen. Nachdem du wieder hoch bist, aber du hast dein Fahrrad, so den Wiedereinstieg, den hast du ganz gut geschafft, oder wie soll man sagen? Also, du bist dran geblieben und hast auch Spaß daran.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nochmal so. Jetzt war ja gerade August, jetzt sind wir im September, jetzt war gerade August und ich habe da auch ein Rennen mitgemacht.
Du hast ein bisschen Rennen gefahren? Wieso sagt das keiner? Wieso steht das nicht in der Zeitung?
Ist jetzt nicht so spektakulär.
Ja, finde ich schon. Ich bin auch kein Rennen dieses Jahr gefahren.
Wo ich so dachte, vor einem Jahr im August habe ich angefangen und ich hätte mir niemals gedacht, dass ich ein Jahr später bei einem Rennen mitfahre. Also es war so, schon alleine einfach die Teilnahme, da wieder starten zu können, sich da soweit fit zu fühlen, obwohl ich keinen guten Tag hatte, aber so an sich grundsätzlich da dabei sein zu können, das war schon ziemlich geil. Und dann dachte ich so, Mensch, und nächstes Jahr im August, wenn die Form hält, machst du halt London, Edinburgh, London. Also so zufällig immer so im Jahresrhythmus.
Was war das für ein Rennen im August? Also so ein örtliches Ding oder was?
Genau, bei uns im vom lokalen Radclub gab es ein Zeitfahrrennen.
Deswegen bist du auch mit deinem Zeitfahrrad unterwegs gewesen. Jetzt verstehe ich genau. Das alles ein bisschen mehr.
Ja, mein Zeitfahrrad habe ich ja schon 2014 gekauft. Ja. Da habe ich damals den Rahmen irgendwie so über so eine norwegische eBay-Seite Finn. Also Finn.no. Und das Lustige ist, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren haben dieser Konzern auch die Firma eBay Kleinanzeigen gekauft in Deutschland.
Hä?
Genau.
Also die haben eBay Kleinanzeigen gekauft?
Ich glaube, die eBay Kleinanzeigen ist ausgegliedert und ist was Eigenes und ich glaube, der Hauptaktionär ist norwegische Firma, genau. Genau, und da habe ich mir damals also den Rahmen geholt und dann habe ich mir bei von Fast Forward ein schönes Scheibenrad geholt und dann habe ich vorne auch Hochprofilfelgen gehabt, also ja genau, schön mit Schlauchreifen, habe ich aber ich bin da nie dazu gekommen, die Laufräder mal fertig zu machen, zum Beispiel. Ich habe das Rad schon mal genutzt, Schaltung und so, alles mal gemacht, eingestellt oder was montiert, Campagnolo, habe ich drauf und habe jetzt keine spezielle Kurbel, zum Beispiel eine normale Campagnolo-Kurbel. Und ist ein Bianchi-Rahmen, Carbon, eigentlich ein schönes, schickes Rad, gefällt mir gut. Und habe den Sattel, da war ein Sattel dabei, den habe ich quasi drauf gelassen. Ich habe da kaum Einstellungen vorgenommen, habe mir irgendwie einen Vorbau geholt, also hier so ein Lenker, so ein Auflieger.
Ja, so ein Zeitverlenker.
Genau, Zeitverlenker. Kam jetzt nicht aufs Wort. Geholt, habe das montiert und genau. Und jetzt habe ich halt endlich mal die Laufräder fertig gemacht, habe endlich mal die Schlauchreifen verklebt, habe mal ein paar Trainingstouren gemacht und habe dann eben im August an einem Wettkampf teilgenommen.
Der älteste Teilnehmer beim der Zeitfahrweltmeisterschaft am vergangenen Sonntag war 47, ein in London lebender Mensch mit einem ghanaischen Pass. 47 hat sich im Vergleich zu der Zeit beim vorletzten WM-Bowl gestartet, ist um 10 Minuten verbessert, ist reingekommen mit einem Rückstand von 18 Minuten. Wann sehen wir dich bei der Zeitfahr-WM? Und mit welchem Pass wirst du dich ausstatten? Also noch alles ist noch möglich, ne? Also der Zug ist noch nicht abgefahren.
Ich weiß.
Welchen, wenn du dir, stell dir mal vor, du dürftest jetzt einen Pass aussuchen, den du dir dann so raussuchen könntest, ne? Jetzt so nach dem Motto, okay, ich starte für das und das Land bei der WM. Welches würdest du nehmen?
Meinst du jetzt Deutschland, Norwegen oder?
Nee, so grundsätzlich, so klein wollen wir nicht sein. Du könntest quasi, hättest da so ein Papier und sagst, okay, hier muss ich ausfüllen, welche Staatsangehörigkeit ich mir da angebe, damit ich dann mit dem Pass starte.
Oh.
Ich wüsste es sofort.
Okay, ich hab keine Ahnung.
Ich würde sofort den Vatikanstaat angeben und mit seiner Soutane fahren.
So. Ich muss ehrlich sagen.
Und dann im Bad Religion T-Shirt starten, um die maximalste Betrollung zu betreiben.
Sehr gut.
Nee, alles. Irgendwie hat man ja an allem was auszusetzen. Irgendwas ist ja immer. Vielleicht sowas wie San Marino oder. Wer ist das? Nee, wüsste ich jetzt auch keins.
Wir schweifen ab, aber das Thema Nationalität ist natürlich für mich an sich schon ein Thema. So grundsätzlich, also Pass. Ich wohne jetzt 15 Jahre in Norwegen, habe einen deutschen Pass, habe ja quasi die ersten, also 12, 13 Jahre in der DDR noch verbracht. Ich habe ja Ostmark, Westmark, Euro, norwegische Kronen erlebt und für mich haben ja Grenzen, also nachdem dann quasi die Mauer weg war, haben ja Grenzen für mich wenig Bedeutung mehr gehabt. Also ich bin einfach eben nach Norwegen gegangen, wohne in einem anderen Land. Ich bin von Norwegen immer irgendwie nach Deutschland gefahren und durch Corona, also schon diese Flüchtlings, Anführungszeichen, Krise, also die Debatte, die darum entstanden war, hat nochmal deutlich gemacht, sozusagen Grenzen innerhalb Europas spielen wenig eine Rolle, aber wie ist die Grenze außerhalb? Also die Grenze hat sich verschoben. Und jetzt mit Corona, also das war so für mich so ein Punkt damals, wo das nochmal so aufkam. Und jetzt eben Corona, wo man plötzlich nicht mehr reisen konnte, wo es schwierig war, was weiß ich, von mir jetzt nach Norwegen, nach Deutschland zu fahren, wo es normalerweise setze mich ins Auto und los geht's. Ne? Also fahre ich eben dahin. Oder bin ja auch mit dem Rad nach Dänemark. Also das sind alles so Sachen, die plötzlich nicht mehr gehen. Und dann frage ich mich schon so manchmal so nach 15 Jahren, bist du jetzt mehr Norweger, mehr Deutsch? Warum habe ich eigentlich keinen norwegischen Pass? Will ich den haben? Jetzt ist bei uns Wahl. Es war Wahl, so rum, letzten Montag.
Da gab es doch für irgendeine Partei so eine komplette Schlappe bekommen, oder? Einen Schlag.
Ja, also es kam Regierungswechsel und Sozialdemokraten haben quasi gewonnen und kannst nicht wählen, wohnst aber hier seit 15 Jahren. Das sind also Sachen, die mir eigentlich im Alltag wenig eine Rolle spielen, aber Netzteilen doch öfters mal doch wieder hochkommen.
Ja, also
ich denke auch meine Kinder, was fühlen die? Also oder was, wo hat Pass und Nationalität mal für die eine Bedeutung? Sie wachsen ja quasi zu Hause in einer recht deutsch geprägten Kultur auf, sage ich jetzt mal. Also wir haben deutsches Fernsehen, wir reden deutsch zu Hause, ja, Gerichte, Essen ist so teilweise deutsch, also ja, viele Sachen, was der Großeltern wohnen in Deutschland, wir fahren nach Deutschland in Urlaub und solche Sachen, wohnen aber quasi in einem anderen Land, gehen nur wegen zur Schule. Ich merke teilweise, dass Norwegisch die stärkere Sprache ist, aber haben deutschen Pass, den norwegischen.
Ja, ich finde dieses Passwesen, also dass es noch nicht eine europäische Identität gibt, das finde ich eh schon völlig in Arsch, völlig in Eimer. Also und das, also du kannst ja, ich kann ja jetzt in Berlin auch nicht wählen, ne? Also warum soll es nicht dann einfach auch einen europäischen Pass geben? Also aber das ist alles etwas da. Weißt du, warum soll es keinen europäischen Pass geben und eine Wahl in Norwegen für die dort Lebenden oder Wohnenden und eine Wahl in Nordrhein-Westfalen für die dort Wohnenden oder Lokalwahlen oder so? Das verstehe ich eh nicht. Also ich finde dieses Pass, also das ist da im Sinne kein Dokument für eine europäische Identität, welches eine nationale Identität, um vielleicht den Bogen dann auch gleich zu spannen zu dem, was als erstes hier für mich so auf der Liste ist mit dem Euroregio, ich fühle mich den Holländern ja auch näher als den Bayern oder den Sachsen. Und das ist jetzt nicht darum begründet, weil ich die einen oder die doof finde oder die anderen doof finde oder die dritten besser finde, sondern einfach, weil es eine regionale Geschichte ist. Also, ja. Ne? Also ich bin mit dem Fahrrad in 2 Stunden in den Niederlanden, aber bis ich ein bisschen in Sachsen bin, dann ist es länger und bis ich in Bayern bin, dann auch nochmal. Warum soll ich mich denen zugehöriger fühlen als den anderen, bloß weil wir die gleiche Sprache sprechen?
Genau.
Ne? Also wo ich arbeite ja quasi an der Landesgrenze. Insofern. Ja. Ich denke aber auch über sowas zu wenig nach, vielleicht, muss ich ehrlich gestehen. Also vielleicht, weil ich aber auch nicht in der Situation, natürlich nicht in der Situation bin. Ne, wenn ich jetzt nach Bayern auswandern würde und ich dürfte da nicht wählen, dann würde ich sagen, okay, dann nehme ich das jetzt irgendwie in Kauf, weil ich hier gerne leben möchte. Aber das ist auch nicht so ein in Norwegen oder in Deutschland nicht auch so ein, wie in Amerika, das ist eine der wenigen Errungenschaften Amerikaner, finde ich. Wenn du in Amerika geboren bist, kriegst du zumindest den amerikanischen Pass. Ne? Wenn deine Töchter beide in Norwegen geboren sind, warum könnte ich einen norwegischen zusätzlich oder alleine einen Pass bekommen?
Ja.
Alles überholte Sachen. Ich hoffe einfach, dass die nächste Generation klug genug ist, von uns den Anschub zu bekommen und solche Sachen zu verbessern.
Ja, ich bin eher quasi skeptisch, dass die europäische Idee eher immer mehr ausgewaschen wird, anstatt sozusagen das zu verstärken. Auch aus dem einfachen Grund, ich sag mal, als Europa noch so in Ost und West geteilt war, war auch gerade so aus Richtung Osten quasi der Wunsch nach Grenzöffnung und das war ja alles noch was Positives. Mittlerweile wird ja quasi das nicht mehr als positiv, vieles nicht mehr als positiv gesehen, leider. Sachen werden als selbstverständlich gesehen oder eher kritisiert, aber sozusagen sich da auch nochmal zurückzuversetzen und denken, okay, was ist denn sozusagen auch der Vorteil? Was ist denn das Schöne daran, dass das eben sozusagen leider nicht mehr gesehen wird?
Aber ich glaube, ich hoffe einfach, dass die Leute aussterben. Also, dass die das nicht mehr sehen oder, weißt du, unsere Kinder, unsere Töchter wachsen ja damit auf, dass sie einfach überall hin können. Die werden sich gar nicht mehr daran zurückerinnern, wie es war. Zum Glück. Oder kennen das ja gar nicht.
Hoffe ich.
Ja, doch, da bin ich Optimist.
Ja. Gut, aber nochmal kurz zurück. Also wie gesagt, ich habe ein Rennen gemacht. Ja. Hab gerade nochmal nachgeguckt. Das war gar nicht im August, das war quasi Anfang September, am 5. September.
Ja, das ist ja genau.
Quasi, ja.
Also für uns
korrekt zu sein. Genau. Und bin da mit dem Zeitfahren waren 22 Kilometer. Und aber 220 Höhenmeter. Was für ein Zeitfahren recht hügelig ist. Und genau, ich hatte 3 Ziele. Oder es ist 3 Ziele. Das stimmt eigentlich nicht. 2 Ziele hatte ich. Das Endziel war, ich wollte wenigstens einen 40er Schnitt haben. Wow. Das habe ich geschafft. Hatte was 40,8 oder sowas, war, glaube ich, mein Schnitt. Und ich wollte gern schneller sein, weil es gab 2 Klassen. Einerseits Rennrad und andererseits Zeitfahrmaschine oder Zeitfahrrad. Und ich wollte ganz schneller sein als der Schnellste auf dem Rennrad. Und das habe ich nicht geschafft. Das wurmt mich ein bisschen.
Alexander Christoph hat kurz vor seinem dritten Platz in Frankfurt, oder zweiter Platz, ein dritter Platz, glaube ich, ist er doch nochmal zu Hause mit dem Verein mitgefahren und hat dir die Laterne gezeigt.
Nee. Aber das Geile ist, apropos Alexander Christoph, ich habe eine Runde gemacht und da ich habe mir auf mein Garmin habe ich mir bei vielen Touren für den Sommer hatte ich mir jetzt die Strava-Segmente drauf synchronisiert. Und dann wird ja quasi beim Fahren angezeigt, jetzt kommt hier ein Segment und jetzt geht's los. Und dann kannst du ja einstellen, ich glaube, du kannst einstellen, ob du gegen den Besten fährst, gegen deinen persönlichen Rekord oder gegen den nächsten im Ranking von den Leuten, denen du folgst. Also kannst du aufs Drama, wenn du ein Segment hast, kannst du einstellen, du guckst dir jetzt an, von den 40 Leuten oder 50 Leuten, die das Segment gefahren sind, die du kennst, denen du folgst, wo liegst du da von denen? Nicht total, sondern nur von deinem Freundeskreis.
Nur nochmal, stopp. Das letzte habe ich nicht verstanden. Also das erste ist der schnellste, über overall. Der zweite Wert ist deine beste Zeit und der dritte ist das der nächste Beste in deiner Freundesliste oder ist das der allerbeste in deiner Freundesliste?
Nee, der nächstbeste.
Okay, jetzt habe ich verstanden.
Also wenn du sozusagen auf Platz 11 bist,
dann kriege ich 10 angezeigt.
Genau, wenn du auf Platz 10 liegst, dann kriegst du Platz 9 angezeigt.
Ja. Verstanden.
Vor dir. Und das Geile ist, ich bin quasi jetzt im Sommer hier eine Runde gefahren und bin in ein Segment gefahren und da wurde mir immer Alexander Christoph angezeigt, weil der quasi, ich dem aufs Trauer folge und der vor mir auf einer besten Liste war und ich habe ihn geschlagen.
Moment, aber eine Frage hätte ich da noch. Ist Alexander Christoph ein Name wie bei uns Michael Müller?
Nee.
Das war der schon. Okay.
Das war er schon.
Okay. Ja, dann, aber ob du jetzt Alexander Christoph am Berg oder bergauf oder bergab schlägst, Alexander Christoph ist Alexander Christoph. Der hat, glaube ich, 4-mal den Henninger Turm gewonnen. Also, da kann man schon mal Respekt vorzeigen und auch ein Sympathikus. Insofern kannst du ja schon ans Revier heften, das die ganze Geschichte.
Dummerweise war bei uns in der Region und gerade auf meiner Hausstrecke Tour of Norway, ich weiß gar nicht,
alle Werte durcheinander gewürfelt.
Ach, zum Kotzen, ey.
Aber das finde ich auch, dass man solche fahren, also dass man vielleicht das Strava da mal nachbessern könnte, wo wir an der Stelle sind, ne? Dass man so, es wäre nicht so kompliziert, einfach zu sagen, so eine Funktion, alles klar, dass du selber eine Fahrt als Wettkampf labelst und dann wiederum bei den anderen den Wettkampf ausblenden kannst.
Genau.
Ja, also theoretisch müsste das ja, kann das ja nicht so schwer sein.
Ja.
Ja.
Genau.
Aber da
sind wir so. Einiges passiert dieses Jahr.
Gut durch den Sommer gekommen.
Genau. Und eine Sache kann ich noch sagen, aber dann bist du dran. Und,
Ich bin nicht dran. Wir machen hier alles gemeinsam. Das sind ja auch alles Themen. Da hast du noch was zu sagen oder zu fragen. Gute Fragen stellen.
Ich hatte mir am Anfang des Jahres auf Strava, kann man sich also Ziele setzen. Wie viele Kilometer willst du dieses Jahr fahren? Machst du das?
Ich? Nee.
Ich glaube, das ist eine Premium-Funktion. Du hast ja kein Premium, oder?
Ja. Doch hatte ich letztens mal ein Jahr aus Versehen. Ich habe vergessen zu kündigen, ich Idiot. Ich nutze, auch wenn ich die Premium-Funktion habe, ich nutze sie nicht. Also, und ich würde, also, wenn ich mir so ein Ziel setzen würde, also, mein Ziel ist dieses Jahr zum Beispiel, kann ich für mich selber ganz genau definieren. Ich möchte einfach mindestens 25% mehr Kilometer als letztes Jahr fahren. Das ist ein einfaches Ziel, das brauchen wir da aber nicht reinschreiben, sondern das kann ich am Ende des Jahres ja auch so kontrollieren.
Ja. Ich hatte mir zumindest ein Ziel gesetzt und das Ziel war 8000 Kilometer. Ja, da kann man jetzt auch viel diskutieren, da sind die virtuellen Kilometer ja auch dabei von Swift und so weiter, ist aber egal. Ich hatte mir ein Ziel gesetzt, 8000 Kilometer.
Ich würde die Swift-Kilometer da auch mit zuzählen. Also
so die zählen ja auch dazu, genau. Und ich habe letztes Jahr im August angefangen und ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich da noch letztes Jahr hatte, aber lass uns mal sagen, ich bin vielleicht 10.000 Kilometer gefahren, inklusive Rolle.
Du meinst August bis August?
Ja, genau. Und ich bin jetzt irgendwie vor 2-3 Wochen habe ich die 8000 Kilometer, was das Ziel für dieses Jahr war, voll gemacht. Ja, früh morgens, eine Runde gedreht, war schönes Wetter, und habe die 8000 Kilometer voll gemacht für dieses Jahr, Strava.
Kannst du jetzt die Füße hochlegen?
Kann ich jetzt die Füße hochlegen. Und das Geile war, ich bin quasi das Jahresziel habe ich geschafft ohne einen Platten.
Ach Quatsch.
Ich hab letztes Jahr im August angefangen und ich habe seitdem nicht einen einzigen Platten gehabt.
Ja, da beneide ich dich drum. Aber obwohl ich bin bis jetzt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin in den letzten Wochen, Monaten, also ich weiß auch nicht mehr, wann ich das letzte Mal Platten hatte. Also ich würde jetzt keine 8 Kilometer hinkriegen, aber der letzte.
8 Kilometer.
Die letzten 8000 Kilometer. In letzter Zeit ist es auch selten, was aber vielleicht auch an zwei Dingen liegt. Ich möchte das jetzt nicht, also das ist jetzt nicht, dass ich sage, dass es so ist, sondern ich bin A, sehr viel tubeless gefahren. Und B, wenn ich nicht tubeless gefahren bin, bin ich sehr viel Tubolito Aerotan-Schläuche gefahren. Also ne, die nicht normalen Butylschläuche. Und dann kann ich mich aber auch an keinen Platten erinnern. Also war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo du es sagst, und noch nicht mal, als ich mit dem Timmer unterwegs war. Das war ja zu erwarten gewesen eigentlich.
Ja, eigentlich schon. Ja,
also war eingepreist. Hatte 3 Schläuche mit. Aber auch da nichts passiert. Also seit ich auch genug Schläuche mit habe, vielleicht liegt es auch daran. Aber es stimmt. Jetzt, wo du mich mal darauf bringst, drüber nachzudenken, hatte ich auch lange nicht mehr. Denkst du denn mal drüber nach, tubeless? Aber deine Laufräder, du hast so schöne Laufräder alle und die sind alle nicht tubeless, deswegen jetzt dann Auflaufrad abzugraden, wäre auch albern, ne?
Ja, nee, denke ich nicht drüber nach. Nee. Ich muss dazu sagen, ich habe auch ziemlich alte Bereifung bin ich gefahren. Die habe ich auch jetzt gar nicht gewechselt. Die ist noch von meiner aus meiner alten Zeit quasi die Bereifung gewesen. Also alte Reifen, alte Schläuche, alles gehalten. 8000 Kilometer dieses Jahr, inklusive virtueller. Also ich weiß gar nicht, wie viel das draußen war. Ich bin mal, muss das eigentlich mal ein bisschen aufräumen. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Ich habe quasi bei einem früh morgens vor der Arbeit, in einer kleinen Runde, 30 Kilometer, keine Ahnung, irgend sowas, habe ich die 8000 voll gemacht. Nach der Arbeit war noch so ein überraschender, schöner, warmer Herbsttag. Einer der letzten Tage, wo man denkt, ach, man kann den kurz draußen fahren. Mich aufs Rennrad geschwungen, Runde gedreht. Ich fahre mit, bei uns ist es so, dass wir haben relativ häufig so Weidegitter auf der Straße. Mhm. Wenn du das so kennst.
Ja, klar.
Und da bin ich so mit 50, 60 Sachen über so ein Weidegitter gerauscht und das war aber dummerweise ein etwas älteres, was so wie, das sind eigentlich wie Eisenbahnschwellen, die so quer über der Straße liegen. Mhm. Also keine runden Rohre, sondern so wie Eisenbahnschwellen, die ja doch relativ eckig sind. Und da habe ich mir den ersten Platten hinten geholt. Ja. Am selben Tag, wo ich die 8000 voll gemacht habe.
Hätte sich nicht so freuen sollen.
Genau. Aber ich hatte ja Ersatzschlauch mit, alles kein Problem. 10 Minuten war die Sache gewechselt und weiter ging's. Und 15 Kilometer, bevor ich zu Hause war, hole ich mir den Platten Nummer 2.
Ja, weißt du, und jetzt bringst du mich drauf und wahrscheinlich würde ich bei meiner nächsten Runde genauso draufstehen, weil ich anfange drüber nachzudenken. Das darf man ja nicht.
Und dann habe ich aber keinen Ersatzschlauch mehr und dann musste ich mich abholen lassen. Das war eine Scheiße.
Also das ist demütigend, ne?
Ich muss sagen, das Abholen war jetzt nicht mal demütigend. Da war ich eigentlich ganz entspannt. So ist es eben. Also ich war, klar, ich hätte mich gefreut, ich könnte bis nach Hause rollern und alles wäre cool gewesen. Aber das gehört eben auch mal dazu, passiert. Aber dass ich wirklich 8000 Kilo, also ich meine, der Herr Timmer hat ja Ärger mit dem Fahrradgott.
Ja.
Wir wissen ja, er hat sein Bianchi verkauft und das.
Seitdem sind, ne, also man.
Hi. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, bei mir hat einer aufgepasst, gesagt, die 8000 kannst du voll machen, das ist dein Ziel, aber danach.
Da wird es nichts mehr dieses Jahr. Ich sag ja, leg die Füße hoch. Das kann, ja. Drinnen noch ein bisschen fahren, das Wetter wird jetzt eh scheiße. Also, ne, also, du hättest einfach da sagen sollen, so, okay, gut ist, ich fahre jetzt noch 1000 drin und dann aus die Maus. Aber stimmt, mit den Platten, also da hätte ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber bei mir ist es auch echt nicht so. Also, nee, also auch nichts mehr gewesen. Was ja, also, toll, toll, toll. Ich weiß das dadurch, dass ich es jetzt ausspreche, es kommen wird, aber was soll's. Und wie viel, also hast du jetzt dein Ziel neu gesteckt oder sagst du, oder der Rest ist jetzt einfach nur die Kirsche auf der Torte? Apropos Torten.
Die Torte haben die mal aufgegessen. Die haben gefragt, also heute haben wir quasi das letzte Stück gegessen.
Kurz nur, damit man weiß, worauf ich anspiele. Ich habe eine Instagram-Story, war es glaube ich von dir, da hast du eine Torte gemacht und ich komme aus einem Haushalt, in dem zumindest ein Schokolatier gelebt hat, gewohnt hat, also noch lebt. Insofern bin ich in solchen Dingen eigentlich gar nicht so unbewandert, aber die hat mich beeindruckt. Also du hättest eine zweite, also nicht nur mit Holz irgendwas machen, sondern auch Torten machen können.
Ja, also wenn ich irgendwie mal zu Geld, also ich kann nicht variiert backen, aber ich glaube, wenn ich sozusagen so ein Produkt habe, eine Torte und die kann ich einfach perfektionieren,
ja.
Ich glaube, da kann ich ins Business einsteigen. Ich muss auch zugeben, die hat einfach auch geil geschmeckt.
Du bist einfach ein One-Trick-Pony.
Ja, ja, das ist mir einfach, das, die eine Torte ist mir super gelungen. Ich muss dazu sagen, ich habe Freitag schon mal Probe gebacken, bevor dann Sonntag quasi der große Backtag war und Montag meine Tochter Geburtstag hatte. Mhm. Oder eine meiner beiden zum 10. Und da gab es zwei Etagen Torte.
Ja,
und,
dachte, die hat mich beeindruckt. Kann man nicht anders sagen. Deswegen habe ich hier mehrfach die Torte ins Spiel gebracht. Mhm. Beziehungsweise die Anspielung drauf, damit das auch verstanden wird. Aber meine Torte habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Also frag mich, wann die ankommt bei uns. Also,
ja.
Muss ich noch ein bisschen warten. Beim genau. Nächsten Mal sperre ich dich einfach hier zwei Tage ein und du kommst erst raus, wenn die Torte gebacken ist. So würde ich das machen.
Ja.
Ist mein Plan.
Ja, okay.
Du sprachst, deswegen versuche ich mir jetzt gerade selber eine Überleitung zu bauen. Du sprachst darüber, dass du die Segmente auf deinen Garmin 1000, ist das, wenn ich mich richtig erinnere, überspielt richtig. Hast, die dann angezeigt werden. Und wenn es um Tacho geht, also auch da haben wir ja jemanden, der wechselt die Tachos öfters als wir unsere Lenkerbänder. Und aber er ist nicht da, deswegen können wir auch mal in Ruhe entspannt über sowas reden. Und deswegen, ich hatte ja nachdem, ich glaube, als wir das letzte Mal zusammen gesprochen haben, bin ich noch mit dem Garmin 530 gefahren. Der hat mich dann aber genau bei der Fahrt mit dem Herrn Timmermann zusammen irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht, der hat mich so oft fehlgeleitet und ich hatte da auch wirklich eine ganz geringe Frustrationstoleranz in dem Moment irgendwie und habe ihn auch wieder verkauft. Oder was heißt auch wieder verkauft? Ich bin ja eigentlich so ein treuer Diener des Tachos. Aber den habe ich dann verkauft und hatte eigentlich einen anderen Tacho vorgehabt, mir zu kaufen, den nur gerade nicht verfügbar ist. Darauf gehe ich dann ein, wenn der mal wieder verfügbar ist und ich ihn in den Händen halte. Aber dann brachte mir aus einer, lag auf einmal auf meinem Tisch ein Tacho nicht von Wahoo, nicht von Garmin, nicht von Sigma, sondern im Prinzip von Lance Armstrong persönlich, der Hammerhead. Hast du von dem schon mal etwas gehört? Und oder nee. Was sind die ersten Assoziationen, außer dass der Name vielleicht ungeschickt gewählt ist, möchte ich es mal sehr, sehr vorsichtig mal formulieren. Dass Lance Armstrong und Chris Froome zu den Investoren dieser Firma meines Wissens nachgehören. Hast du sonst irgendein Wissen darum oder irgendeine Assoziation?
Nix, gar nichts.
Gar nichts,
das klingt, ist gut. Klingt sehr klobisch zumindest irgendwie.
Das ist ein Aspekt der ganzen Geschichte, der gar nicht so falsch ist. Also, kurz, ich glaube, um auf die ganzen technischen Sachen einzugehen, ja, also wie genau, wie groß, wie schwer und so weiter, werde ich einfach an der Stelle, das ist das Vernünftigste, die Besprechung vom Hammerhead bei DC Rainmaker verlinken. Da könnt ihr euch über die ganzen technischen, ich sag mal, Genauigkeiten informieren. Das ist, denke ich mal, wie soll man sagen, also dort ist es, wird es besser beschrieben, als wir es sie könnten. Zumindest die Sachen, die man auf dem Papier entdeckt. Für dich vielleicht schon mal so klobig. Ja, das stimmt. Ich habe den jetzt gewogen nicht, aber ich habe den so neben den 1030, den ich von Garmin gerade hier habe, gelegt. Und da sieht er kleiner aus. Also insgesamt ist so die er ist nicht ganz so hoch. Ich kann dir auch mal ein Bild schicken. Nicht ganz so hoch und er ist nicht. Er ist, glaube ich, so von der Breite her ungefähr gleich. Er ist ein bisschen tiefer, also die Höhe, wie er aufbaut, ist ein bisschen, aber er ist signifikant schwerer. Also man merkt das sofort, wenn man ihn in den Händen hält, dass der ein Mehrgewicht mitbringt gegenüber dem Garmin und das ist wirklich, wirklich, also merkt man. Man hat den so irgendwie, man hat direkt irgendwie das Gefühl, also ich glaube, wenn man es positiv bewerben wollen würde, würde man sagen, er ist wertiger, ne? Also es ist schwer, es ist massiv.
Habe ich gerade gedacht, merkst du irgendwie einen Materialunterschied? Oder,
also, nee, das, also ich würde das, nee, das, da würde ich nichts, da würde ich keinen Unterschied machen. Also die Aufnahme hinten ist ein bisschen anderer. Es gibt einen eigenen Standard für den Halter. Habe ich dann mich kurz drüber aufgeregt und geschimpft, was der Dreck soll, warum man nicht wieder einen neuen Standard, wieder irgendwas Neues und so weiter, bis mir dann der Kollege gesagt hat, der mir den zur Verfügung gestellt hat, hast du mal geguckt, hast du die Verpackung mal ganz aufgemacht? Nein, hatte ich natürlich nicht. Da ist dann aber auch so ein kleiner Adapter drin, dass du den mit jedem normalen Garmin-Mount benutzen kannst. Der Clou ist jetzt das falsche Wort, aber was das Ding du machst den an, wie jeden anderen Tacho, und was dir wirklich direkt ins Auge sticht, ist, dass das Display so gut ist, wie du ihn von noch keinem Tacho gesehen hast bisher. Also das Display ist wirklich so eines der herausstechenden Merkmale. Basiert auf einem ganz normalen Android-Betriebssystem. Ne? Also ist im Prinzip wie ein Android-Telefon, würde ich sagen, was ein bisschen eingestaucht, ein bisschen kleiner ist und ein bisschen schwerer. Das Betriebssystem, was da drauf läuft, oder dieses, wie nennt man das dann, OS wahrscheinlich, ne? Operation System, also das OS, was da drauf läuft, ist im ersten Moment, also dieses initiale Neuankommen, ne? Dieses Einrichten des Ganzen. Ich musste mal dran denken, kannst du nicht, die Frage klingt jetzt wirklich sehr, sehr blöd, aber gab es das bei euch auch früher in der DDR, sowas wie Kirmes? Ja, ne? So Kirmes, Schützenfest oder sowas.
Na, meinst du sowas wie Jahrmarkt-Rummel?
Ja, genau, sowas in der Richtung.
Sowas gab's.
Da gab es doch immer so Spielzeugkram, der wirklich immer nur ganz großer Dreck war. So Plastikzeugs und so weiter. Zumindest gab es so.
Ja.
Also alles, was du da kriegen, was du an so Losbuden gewinnen konntest, das war alles immer großer Dreck. Also, ne?
Das stimmt.
Ja. Und so ungefähr kam mir das OS am Anfang vor beim Einrichten. Man dachte immer so, das ist so billig gemacht, irgendwie komisch und man findet sich nicht zurecht. Vielleicht aber auch, weil man es anders immer gelernt hat bei den anderen Betriebssystemen. Ne? Das mag ja alles sein. Das war alles so, irgendwie fühlte sich nicht in Ordnung an, und als ich dem Kollegen, dann Jonas, lieben Gruß, dann so den ersten Eindruck gestellt habe, meinte ich so, mir fällt kein deutsches Wort für underwhelmed ein, ne, das war alles so ein bisschen, macht keinen Spaß, also ist nicht schön, macht keinen Spaß, das einzurichten, die Sachen da zu machen. War aber auch andererseits jetzt nicht deutlich komplizierter, ne? Also nach wie fast überall WLAN hier draufgepackt und dann erstmal
ein Update. Überall nach 4 Stunden hat sie dann.
Nee, das ging. Also die Einrichtung und so, das Betriebssystem ist recht flott. Ne? Also Update dann gefahren erstmal natürlich. Aber dann, das funktioniert alles recht flott. Die Eingabe ist flott, ne? Du hast eine richtige, wie eine Tastatur unten, wenn ich mich richtig erinnere, wo du. Also alles ganz gut, schön und gut, aber irgendwie so, man denkt sich, das ist noch so eine 01 oder 02 und auch nicht die erste Version von dem Betriebssystem. Dachte ich mir schon so, eine Alternative, also da war selbst der 530er, hatte ich irgendwie mehr von. Aber dazu, sich so ein Bild zu machen, gehört ja auch sein Bild gegebenenfalls zu korrigieren. Weil als ich dann das erste Mal damit gefahren bin, und ich bin mehrere Touren, auch längere Touren, und hatte den jetzt auch am Sonntag bei der Veranstaltung mit da drin, der funktioniert einfach sehr, sehr, sehr fantastisch. Ich habe jetzt noch gar nicht mal richtig angefangen, mir die einzelnen Datenfelder zu konfigurieren oder so. Also das heißt, ich bin mit wirklich irgendwie sehr, sehr komischen Daten gefahren oder Informationen. Das Rerouting, also wenn er eine neue Strecke aussuchen muss, will, kann, funktioniert sehr, sehr gut. Und das ist, also ich bin recht froh, dass es jetzt neben Wahoo und Garmin zumindest eine Firma gibt, wo ich sage, das OS ist irgendwie so, dass ich mir vorstellen kann, dass das in eine gute Richtung geht. Also wenn wir uns jetzt einen Garmin von früher, ich habe noch einen 500er letztens in der Hand gehabt, ne? Das war ja auch alles am Anfang so ein bisschen, dass man gesagt hat, na, mal gucken, also da konnten wir uns ja nicht vorstellen, mit was wir heute fahren, also vor 7, 8 Jahren. Ne?
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das in eine gute Richtung geht. Also wenn die erstmal die Hardware so ein bisschen unter Kontrolle kriegen, ne, also dass das ein bisschen kleiner wird, die Ratio vom Bildschirm, also Bildschirm zu Gehäuse sich ein bisschen verändert. Weißt du, man sieht da ein paar Sachen und denkt sich, das kann was werden, wenn die jetzt in Zukunft die richtigen Schritte machen oder in die richtige Richtung gehen. Und wie gesagt, sobald du damit fährst oder sobald ich damit unterwegs war, da war alles gut. Da war das ein super Gerät und hat echt fantastisch funktioniert. Zum Beispiel musst du am Anfang, du hast nicht so ein Profil, wie du eingibst, dass du jetzt Gravel fährst oder Indoor oder Rennrad, sondern du wählst so aus, okay, ich fahre jetzt, das erste habe ich nicht verstanden, das habe ich deswegen immer übersprungen, du fährst jetzt mit Powermeter und Herzfrequenz, du fährst nur mit Powermeter, nur Herzfrequenz, ohne alles. da trägst du quasi an, welche Sensoren dann aktiviert sind, während du fährst und so weiter. Ne? Also da musst du nicht groß in irgendwelchen Profilen, sondern der geht mehr vom, was brauche ich als Tacho, welche Informationen brauche ich und zeigt dir das dann auch an. Und was mich noch irritiert hat, das habe ich aber auch schon anders gehört, ich hatte jetzt pro Stunde ungefähr einen Verbrauch von 12%, was ich eigentlich so ganz knackig viel finde, muss ich sagen. Also dann bist du ja in 8,5 Stunden hast das Ding durchgespielt, was jetzt für mich ausreicht, aber es gibt ja auch genug Leute, die mal länger fahren. Und also ich bin ja auch schon öfter mal länger gefahren, also das fand ich ein bisschen wenig.
Du hast länger gebraucht.
Ja, kann man auch sagen. Aber ich habe auch schon von anderen gehört, die haben gesagt, so 7-8, 9, also ne, unter 10% deutlich pro Stunde wäre bei ihnen der Fall gewesen. Kann jetzt natürlich sein, ne, irgendwie, ich war jetzt, da komme ich drauf, als ich diesen längeren Test jetzt da gefahren bin, war ich auch in Grenzregionen, also unterschiedliche Mobilfunknetze und ne, immer zwischen den einzelnen Ländergrenzen hin und her. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt bei so etwas, kann auch gut sein. Du kannst eine
SD... Das ist eigentlich nicht, oder? Also vielleicht Kartenmaterial, ob da ständig irgendwie was wechselt, neu laden muss, keine Ahnung, wie das jetzt ist.
Nee, ich glaube...
Oft ist ja Kartenmaterial basiert auf Ländergrenzen oder sowas.
Nee, glaube ich nicht. Der hat nicht zwischendurch mal gesagt, hier, ich muss neu runterladen. Und ich hatte die Karte mir vorher schon, bevor ich also noch hier im Heim WLAN runtergeladen. Aber... Okay. Ja, war jetzt nur so der erste Gedanke, den ich hatte, das könnte sein, aber stimmt, also Funkzelle ist ja eigentlich Funkzelle. Apropos Funkzelle, du kannst auch theoretisch eine SIM-Karte reinmachen, dass das Ding also gar nicht mit dem Telefon verbunden sein muss. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Anwendungsfall davon hätte, aber besser haben als brauchen. Was fällt mir noch ein? Wie gesagt, bestechendes Display, also... ich habe den Herrn Zimmer schon ein bisschen heiß gemacht, weil er auch.
Wie ist denn so die Bedienung unterwegs? Also hast du Knöpfe oder
alles Touch und Knöpfe. Du kannst auch kannst beides machen. Aber ganz ehrlich, ich musste den unterwegs kaum. Also ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich da so komisch, ne? Aber ich musste eigentlich nichts einstellen unterwegs. Ich bin losgefahren und bin angekommen. Ich habe irgendwie nicht richtig verstanden, wie ich die Fahrt stoppen kann. Also so, wenn du angekommen bist, ne, so ey, jetzt ne, stopp, aus, mach Schluss und so, ne? Das hat nicht so richtig funktioniert, aber das würde ich jetzt nicht dem Tacho zum Vorwurf machen, sondern sage ich einfach, ne, wenn man 4-5 Mal damit gefahren ist, dann muss man sich vielleicht nochmal manche Funktionen genauer angucken, die man öfter braucht. Weil jedes Mal kommt man ja an, hoffentlich. So zwischen den einzelnen Datenseiten, ich hatte eine Seite mit einer Karte und 4-5 Informationen oben und einer Seite nur mit Daten, kann man einfach so hin und her swipen, links, rechts. Ja. Das fand ich ganz angenehm. Ansonsten, also mit Sensoren direkt verbunden, ohne irgendwelche, also ne, das erwartet man ja heute auch. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt schon so... Kennst du das, wenn man so ein Gerät in der Hand hat und sagt, naja, also so eigentlich so 80-90% richtig gemacht, dann warte ich lieber nochmal auf den nächsten, weil vielleicht macht, das ist ja jetzt schon die zweite Version, also gab schon einen, das ist jetzt der Zweier. Wenn ich mir jetzt einen Tacho kaufen müsste, was ich gerade muss, würde ich sagen, naja, da gibt es vielleicht jetzt noch so ein, zwei Modelle, die ich vorher sehe, aber wenn jetzt so ein dritter, vierter kommt, also ich würde die in Zukunft auf jeden Fall im Auge behalten und ich glaube auch, dass die längerfristig ein dritter, mindestens der vierte, also wen gibt's denn noch? Lesign gibt's noch, Sigma gibt's noch, ne? Also so die vierte Kraft auf dem Markt werden, ja.
Ist ja auch immer eine Frage des Preises. Also mit welchen Geräten man das sozusagen dann in welcher Preisklasse das mitspielt.
Musst du ansiedeln, ich habe den Preis jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 400? Dass dann der so zwischen dem 1030 und dem 830, glaube ich, liegen würde. Ich gucke gerade mal nochmal aktuell nach, bevor ich was Falsches sage, aber Hammerhead. Genau, 399, ja. Liegt bei 399. Aktuell liegt der Garmin 830, den ich so da eigentlich im Vergleich so bei 375. Also da würde ich ihn einsiedeln. Im Vergleich mit der Garmin-Welt, beim Roam, der liegt bei 349, also zwischen dieser 350-400-Euro-Klasse. Da würde ich den so bei dem Roam und dem 830 ansiedeln. Und wenn
das ist ja auch interessant, gerade du hast jetzt so über Akkulaufzeit gesprochen und du hast da gerade den 1030 Plus liegen und da steht er, glaube ich, in den Specs bis 24 Stunden.
Ja, aber ich glaube, dann wirst du nur ohne Navigation, also
ja,
ohne
ja,
Navigation,
aber
nur so reines
Fahren. Was man vergleicht, weißt du, wenn du jetzt irgendwie ein 400-Euro-Gerät mit einem 600-Euro-Gerät vergleichst, dann müssen da schon Unterschiede auch da sein oder auch nicht. Also.
Ja, ja, natürlich. Also die Software vom Garmin ist, naja, Fluch und Segen zugleich. Ne? Also die ist da schon nochmal, also er sagt hier zum Beispiel Betriebsdauer 7 Stunden bei voller Auslastung. Also das wäre jetzt zum Beispiel bei mir der Fall gewesen wahrscheinlich. Ne? Deswegen deckt sich das ja ganz gut.
Da haben wir halt.
Genau. 12 Stunden bei Standardnutzung. Also ne, das wäre dann wahrscheinlich, weiß nicht, ob die Navigation da mitspielt oder ob man einfach fährt und aufzeichnet. Und 14 plus Stunden im Batteriesparmodus. Also da gibt es wohl offensichtlich dann auch noch einen Modi-Modus, wo man dann besonders da sparsam fahren kann. Also wenn man jetzt nicht navigiert, sondern einfach nur fährt, was sehr, sehr, also ne, ich glaube, wer 12 Stunden fährt, der navigiert auch. Also ne, ich kann mir hier selten vorstellen, dass ich 12 Stunden einfach so losfahre. Es sei denn, ich keine Ahnung, müsste ich die Strecke schon sehr gut kennen. Wo wollte ich gerade
eben Sache navigieren? Ich habe hier noch nie mich navigieren lassen, glaube ich.
Naja, du hast ja nicht so viele Möglichkeiten.
Eben.
Ja. Ja. Also, weißt du, das ist wie in einer Bar, wo es 3 Bier am Zapfhahn gibt und sonst nichts. Und eine Bar, die voll ausgestattet ist mit allen Spirituosen, 25 Tap-Biere und noch, keine Ahnung, eine Weinkarte. Das ist so ungefähr der Unterschied, wenn man deinen Verkehr und meinen betrachtet.
Ich bin ja vor vielen Jahren in die Telemark gefahren, das sind 200 Kilometer. Da wusste ich habe mir das vorher auf der Karte angeguckt, ich wusste, ich muss die Straße immer bis ans Ende fahren, über die Berge. Dann komme ich quasi an eine Kreuzung, da fahre ich links.
Und dann wieder geradeaus.
Und dann geht es wieder rechts und dann wieder geradeaus und dann bin ich da.
Ja, das gibt es.
Das war halt, ja, das reichte dann.
Ja, ungefähr mit der Beschreibung würde ich etwa 500 Meter hier wahrscheinlich kommen. Und du musst auch daran denken, dass ich einfach gegen, also ich habe einen einigermaßen guten Orientierungssinn, aber so Straßen nachfahren und so Karten nachfahren, das bin ich auch echt schlecht. Also und da, also alles über, also ne, es gibt jetzt genug Strecken, die ich so gut kenne, dass ich da nicht navigieren muss, sondern einfach das Ding abfahre. Aber also immer das gleiche Fahren ist ja wie immer das gleiche dann in der Bar trinken. Ne, die Bar mit den vielen Getränken ist ja dann doch schon ein bisschen schöner, weil man einfach eine schöne, größere Auswahl hat. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, die Garmins gehen mir auf den Senkel, die Wahoos mag ich nicht und Sigma, ja, eigentlich ganz gut, so ein ROX 12, der, obwohl der auch wahrscheinlich irgendwann mal bald ein Update kriegen wird. Ich glaube, es gibt jetzt anstatt dem ROX 11, gibt es einen ROX 11.1, nur so mal, damit ihr das mal gehört habt. Also ich finde, man kann ihm ruhig eine Chance geben, dem Hammerhead. Oder wenn ihr jetzt irgendwie, ne, irgendwie darauf kommt, dass irgendeiner jetzt doch nicht zufrieden ist und den verkauft, ich würde da bedenkenlos den jetzt auch nehmen. Also vor allen Dingen, wenn man auch dem ein bisschen mehr Zeit darin versenken kann, um die das ganzen Datenfelder für sich zu konfigurieren und so weiter und so fort.
Wie ist denn so dein Workflow in Bezug auf, ich lade mir irgendwie Strecken drauf? Also wo machst du, wo erstellst du die und ich wie lädst du die drauf? Und auch hinterher die Daten. Also wie kriegst du die Daten raus? Wie werden die gesynkt? Wohin?
Also
wie machst du das normalerweise und wie war das jetzt bei dem neuen Gerät?
Also bei dem neuen Gerät, ich hatte den jetzt 3 oder 4 Wochen. Deswegen habe ich einfach für mich die kurzfristig schnellste Lösung gesucht, wie ich das draufkriege, um zu wenig Zeit, weil ich wusste ja, nach 3 Wochen gebe ich ihn wieder ab. Deswegen war ich jetzt nicht daran interessiert, meinen Workflow da zu perfektionieren. Es gibt von Hammerhead selber eine Seite, wo ich die Strecken verwaltet werden können. Und ich habe mir einfach eine Komoot-Strecke zusammengeklickt. Ich hatte eine Komoot-Strecke in dem Fall. Ja. Ich hatte auch von der Veranstaltung vom Euroregio eine Komoot-Strecke, die ich mir als GPX-File runtergeladen habe, auf dem Rechner hatte. Und dann auf diese Seite von Karoo oder von Hammerhead, wie man es auch, ne, also das eine ist die Brand, das andere ist das Produkt, hochgeladen habe. Und dann hatte ich die einfach als Strecke dann genauso schon auf dem Tacho drauf. Brauchst du noch auswählen, zack, die Strecke möchte ich fahren, los geht's. Im Nachgang, den Strava-Account hatte ich verknüpft. Das heißt, nachdem ich hier angekommen war, im WLAN war, Ich glaube, im WLAN war. Ich weiß nicht, ob der das unterwegs schon vom Mobiltelefon gemacht hat. Ich glaube, im WLAN. Fragt er dich, okay, soll ich die Strecke hochladen zu Komoot und Strava? Habe ich gesagt, ja, lad die bitte zu Strava hoch. Und dann hat die hochgeladen und fertig.
Okay.
Also das war jetzt so, ne, ich glaube, da kann man bestimmt noch, ich habe auch meinen Komoot-Account da drauf gehabt. Wahrscheinlich hätte ich auch aus dem Komoot-Account dann direkt, als ich die Strecke da hätte, das da drauf packen können. Aber das habe ich einmal gemacht und das hat irgendwie nicht so 100% funktioniert oder die Komoot-Strecken waren nicht aktualisiert und dann habe ich einfach den Umweg genommen. Aber das ging so auch am Mobiltelefon, also das hätte ich jetzt auch unterwegs machen können.
Aber zumindest ist eine Integration da, man muss jetzt nicht irgendwie
runterladen
und dann.
Nee, du musst auch nicht da irgendwie einen Rechner anstecken oder sonst was, das geht auf jeden Fall. Also ich hab's, wenn ich es am Mobiltelefon in 2 Minuten schaffe, ohne jetzt meinen Workflow da irgendwie perfektioniert zu haben, dann werden das andere auch ganz zügig schaffen. Und normalerweise, das hängt eigentlich davon ab, bei dem 530er hatte ich das, glaube ich, eh nicht. Da habe ich das von Komoot nach Garmin Connect gesynkt und dann von da aus hatte ich das ja auf dem Tacho. Und dann das gleiche Spiel auch wieder rückwärts. Also nach Strava kannst du dann, synkst du ja sowieso sonst auch immer. Und beim Bolt hatte ich, glaube ich, die Bolt-App auf dem Telefon. Da ist das ja mehr App-basiert. Hatte ich dann auch mit Komoot verknüpft. Und da hast du ja dann du konntest auf dem Bolt, werden ja Strecken angezeigt. Ne? Und für alle Strecken, die du, oder viele Strecken, die du in Komoot planst, kannst du dann auf dem Tacho direkt so auch aufrufen. Brauchst auch nur draufklicken und dann hast du die Strecke. Also das ist wirklich im Vergleich zu dem, was wir noch vor 7, 8, 9 Jahren, was wir eben angesprochen haben, gemacht haben, schon an einem Punkt angekommen, wo ich damit echt glücklich bin.
Es gab ja auch mal Zeiten, wo du ja wirklich, du kommst an, bist vielleicht durchgeschwitzt oder bist im Regen gefahren und anstatt duschen zu gehen, gehst du erstmal an den Rechner, um deinen Computer anzuschließen.
Ja.
Deine Daten hochzuladen, runterzuladen und dann entweder irgendwelche Plugins oder manuell hoch zu Strava über manueller Upload. Das war ja das, was man meistens zuerst gemacht hat.
Ich hatte eine Polar S720i. Das i stand für Infrarot. Die hatte eine Infrarotschnittstelle, die ich damals mit meinem Laptop anschließen konnte.
Hatte ich auch. Ja, ich hatte auch mal eine Polaruhr. Stimmt.
Ne, das kann auch. Von Polar hat man leider im Bereich Tacho nichts mehr. Also das ist wirklich bedauerlich, dass sie da. Also würde ich gerne mal wieder ausprobieren. Ich habe jetzt lange schon nichts mehr gehört, ob es da was Neues gibt. Weil eigentlich war das ja eine Zeit lang so Maß der Dinge. Aber irgendwie haben die als der Zug eingefahren ist und losfahren wollte, haben die es nicht geschafft, da mit einzusteigen. Weiß auch nicht warum. Also im Moment sind die, glaube ich, nur noch bei Uhren. Polar M460 GPS Radcomputer mit Herzfrequenzsensor für 229 Euro und der sieht, das Display sieht aus wie vom Garmin 500 früher. Da ist nicht viel mehr. Aber Uhren haben sie noch viele. Naja, schade, schade, schade. Ich glaube, die setzen mehr darauf, dass man eine Uhr an den Lenker schnallt, was man auch nicht wirklich möchte.
Na, das hatte ich damals auch. Ich hatte
damals so eine. Das hatte ich auch.
Genau.
Die konnte dann sogar, glaube ich, das Höhenprofil anzeigen, auf dem, wenn ich mich recht entsinne. Aber das weiß ich nicht mehr. Dafür ist es schon wirklich zu lange. Das ist. Ja, also nochmal den Bogen zurückzuspannen. Hammerhead könnte machen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt machen würde, aber wenn ihr jetzt unter Zugzwang steht und etwas benötigt und wie gesagt, die anderen Mütter, Töchter haben, die euch nicht gefallen, dann klingelt mal bei Karoo. Das kann man wirklich machen. Also ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt noch, ob ich den einfach nehmen soll, so nach dem Motto, hat er gut funktioniert, beschäftige ich ein bisschen mehr, dann funktioniert er perfekt. Aber irgendwie so der Formfaktor hat mich noch davon abgehalten und ich war noch nicht so zu 100% dabei bei der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, das geht in eine gute Richtung und Konkurrenz ist da immer gut. Wo wir bei Tacho und so dem Kram sind, ne? Laufen tust du mit der Apple Watch?
Ja.
Warum machst du 9,99 Kilometer?
Nee, weil 10, also 10 ist einfach zu viel.
Was da 10 ist zu viel. Hat die dir vorgeschlagen, mach jetzt Schluss, Training ist genug?
Ja, nee, das war mein inneres Gefühl. Ich wollte einfach den Tag nicht übertreiben.
Ja, ist doch angeberisch.
Ja, weißt du, dann, ja.
Aber das zum Laufen funktioniert das gut, ja? Mit und ohne, mit oder ohne Brustgurt? Die nächste Frage noch direkt anschließend.
Ohne Brustgurt. Mhm. Ich habe aber ich habe verschiedene Armbänder. Ich habe jetzt hier quasi so ein Leder, klassisches Lederarmband mit so, wo du diese Löcher hast und dadurch ist die ja, kriegst du jetzt nicht so richtig festgezurrt, weil dann ist meistens entweder zu fest oder zu locker. Also aber so für den Alltag ist das ganz angenehm. Aber wenn ich laufen gehe, habe ich so ein Textilband, was du halt, sag mal, schon stufenlos anzurren kannst. Ne? Und dadurch ist die Pulsmessung dann auch ein bisschen genauer. Und ich wollte mich mal ein bisschen mehr beschäftigen. Was ich nutze nur diese Activity-App und drücke da auf Laufen. Und genau.
Warum nicht die Strava-App einfach? Die könntest du ja auch nehmen.
Die könnte ich auch nehmen, richtig. Und es könnte auch sein, dass die vielleicht andere Sensoren verwendet oder bessere Auswertungen macht, keine Ahnung. Also ich muss mich da mal noch ein bisschen mehr beschäftigen.
Okay. Nee, hat mich nur
eventuelle Lauf-Apps, was so der Unterschied ist. Weil die macht eigentlich nur GPS und zeigt dir immer so die Kilometer an, also was du für ein Pace hast, so beim Laufen. Und genau. Und das nochmal zu den 10 Kilometern. Die Uhr hat mir quasi angezeigt, ich wäre fertig mit meinen 10 Kilometern. Aber dann hat wahrscheinlich die Strava-Korrektur irgendwie reingehauen und hat daraus 9,99 gemacht.
Aber ich frage deswegen, weil ich hatte jetzt wirklich kurzzeitig, also ich habe das erste Mal überlegt, mir eine Apple Watch zuzulegen. Aber irgendwie jetzt so zu der Veröffentlichung und so, die ist noch nicht verfügbar, die kann man nicht kaufen, kann man nicht bestellen. Und alles, was da so, ich finde das immer sehr recht, also ich habe mich gefragt, jetzt wo ich keinen Tacho hätte, also wenn die jetzt kurzfristig verfügbar gewesen wäre, hätte ich gedacht, naja, okay, dann fährst du jetzt halt mal ein paar Wochen und Monate, vielleicht sogar Monate, ohne richtig dezidierten Radcomputer. Jetzt vor allen Dingen in der Winterzeit vielleicht gar nicht so schlimm, da fährst du eh nur Strecken jetzt nicht ganz so weit und nur Strecken, die du vielleicht kennst und so, ist ja gar kein großes Problem. Deswegen hätte mich interessiert, wie die Aufzeichnung da ist. Aber jetzt, wo die keine neuen Gesundheitssensoren, die Gesundheitssensoren hätten mich teilweise sehr interessiert, weil in meiner Familie Diabetes eine große Rolle spielt und das wäre halt ein nettes Ding gewesen, das schon mal, ne, das war ja auch schon mal im Gespräch, wenn das jetzt auch wahrscheinlich weiter nach hinten geschoben wird. Aber jetzt bin ich, wenn das alles so dauert, da bin ich, also wenn die jetzt im Dezember rauskommt, dann haben wir ja schon fast wieder August oder September, wo die nächste rauskommt.
Ja, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die mir geholt im April, bitte ich mal ein. Also eigentlich sozusagen so ein Zeitpunkt, wo man jetzt nichts
Neues
braucht, ja. Genauso zwischen zwei Generationen. Aber, und ich war nie ein Uhrenträger. Ich habe das eigentlich immer gehasst am Armgelenk. Uhren zu tragen. So, ich sitze den ganzen Tag am Rechner und dann liegt sozusagen das Handgelenk und dann ist die Uhr und das hat mich früher immer gestört. Aber ich muss sagen, ich bin extrem begeistert von der Uhr aus mehreren Gründen. Beispiel beim Laufen. Ihr kannst halt wirklich das Telefon zu Hause lassen. Du kannst dir da aus Spotify Musik drauf machen. Du kannst dir Kopfhörer koppeln und dann kannst du loslaufen und kannst das Telefon einfach mal zu Hause lassen, kannst Musik hören, hast GPS-Tracking. Ich habe jetzt das Modell genommen, wo ich auch eine SIM-Karte drin habe. Braucht man eigentlich nicht. Das war jetzt so ein bisschen, hätte ich nicht gebraucht.
Ja, aber ich finde gerade mit Kindern, ne, wenn man möchte, man ja auch telefonisch erreichbar sein. Also das, ich finde es, also dafür sind die Karten in Deutschland, dass ich monatlich nochmal extra was bezahlen würde. Ich würde es wahrscheinlich, würde dann eher so machen, dass ich mein Telefon immer mitschleppe, weil das mache ich eh. Ja. Ne, aber ich kann verstehen, dass, also ich finde das jetzt keine falsche Entscheidung.
Ja, dadurch bin ich halt auch telefonisch ganz normal erreichbar über die Uhr. Und das ist schon ziemlich cool. Also einfach das Telefon mal liegen zu lassen, wegzulassen. Und nur mit Uhr loszulaufen und trotzdem telefonisch erreichbar zu sein. Das ist schon ganz cool. Und es motiviert, es gibt auch diese Ziele mit Bewegung, also wie viel sich. Das ist schon ganz interessant. Und ich habe sie auch ganz bewusst nachts um. Für Schlaftracking habt ihr auch eine andere App, mit der ich Schlaftracking mache. Und das ist schon mal so ganz interessant. Ich mache ab und zu mal ein EKG.
Bei dir ist das jetzt durch die Vorbelastung wahrscheinlich auch nochmal.
Genau, dass ich immer ein
bisschen sensibler habe.
Und ich habe es für mich gemerkt, für mich sind halt einfach so Daten in einer gewissen Weise recht wichtig, weil das so ein Punkt, Man kann immer sagen, man soll auf seinen Körper hören, das ist richtig. Ich finde aber sozusagen, so einfach mal sich also auf Daten zu beziehen, dann doch nochmal ein bisschen genauer.
Hm? Ja, du bin und, ich, du trägst Sand zum Strand.
Genau. Und deswegen muss ich sagen, bin ich sehr begeistert, was
ja,
das so die Motivation und das betrifft. Und ich sag mal so, laden muss ich einmal am Tag laden. Und das mache ich in der Regel, wenn ich biken bin. Also entweder drinnen oder draußen, da habe ich sie nicht mit. Mhm. Weil da habe ich ja mein Rad, also habe ich ja mein Radcomputer und das Telefon hinten in der Tasche drin. Und so mache ich damit los. Und das ist immer der Punkt, wo ich die Uhr zum Laden zu Hause lasse.
Ja, ich pendel ja. Also ich kann ja im Auto während der Autofahrt. Dann würden mir wahrscheinlich auch die Pulsspitzen fehlen, die ich habe beim Autofahren, weil ich mich aufrege. Aber die 2 Stunden könnte man dann mal so nutzen. Ja, ich überlege noch. Ich bin da noch nicht überzeugt. Also ich bin grundsätzlich davon überzeugt. Ich weiß noch nicht, ob es dann jetzt der Fall sein wird oder im kommenden Jahr einfach. So Temperaturmessungen andauernde oder häufige finde ich auch ganz interessant eigentlich. Einfach nur so aus Neugierde gegenüber solchen Zahlen und Werten. Und da hat sich ja im Vergleich von deinem Modell jetzt zum neuen Modell gar nicht so viel getan, außer ein bisschen größeres Display. Und dann scheint es ja auch, oder wäre es ja wahrscheinlich, dass es im nächsten Jahr dann irgendwie ein paar Sachen mehr gibt. Und das, weißt du, das ist jetzt das 7. Jahr, in dem das Modell gibt. Da kann ich jetzt auch noch ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr warten, bis das nächste dann wahrscheinlich verfügbar sein wird, wenn dieses Modell jetzt rauskommt. Ich glaube, im Moment tendiere ich zum Warten. Mal gucken. Aber mit dem Schlaftracking, das finde ich auch eine spannende Sache. Also das hatte ich ja auch schon mal bei einem Garmin-Puls, so einem Gurt, wie heißt das, so ein Fitnessband, das von einem Withings-Band. Das fand ich immer ganz nett oder interessant zu sehen. Einfach, ich habe auch gemerkt, betrunken schläft man schlechter. Unruhiger.
Also ich muss sagen, mit einem Bier schlafe ich eigentlich immer besser.
Ja, ab dem 10. nicht mehr. Da schläfst du unruhiger.
Nee, das stimmt. Also redest du von Kölsch oder von Bier?
Bier. Ich, kulinarisch bin ich ja hier nicht noch nie zu Hause gewesen. Das lasse ich mir nicht sagen. Nicht von dir, der nur Fisch isst.
Ja, ja.
Rohen Fisch. Nee, aber das war mir mal aufgefallen. Vielleicht war es einfach nur eine Momentaufnahme.
Ja. Apropos Daten und Datengrundlage. Nutzt du Velofio?
Nee, gar nicht.
Gar nicht.
Habe ich mich noch nie mit beschäftigt, auch, muss ich gestehen. Was bringt das denn, was bringt der Veloviewer mir, dass mir, ach, das ist doch diese Übersicht am Ende des Jahres, die sich dann alle, posten und so weiter, ne? So und so viel Gefahren, so und so viele Höhenmeter und so weiter. Ist das das?
Ja, genau.
Boah, das ist zu frustrierend für mich.
Na, was, also ich, da gibt es ganz viele Leute, die ganz viel damit machen können. Und ich synke meine Daten von Strava da rein. Mhm. Hab da auch so einen Pro-Account, der, glaube ich, 1 Euro im Monat kostet. Ich glaube, die haben dann nochmal so ein Pro-Premium eingeführt für 2 Euro im Monat, glaube ich. Also irgendwie wenig Geld übers Jahr gesehen. Aber was ich da immer mal jetzt geguckt habe, also was schön ist, du kannst quasi dich die ganzen, du kannst die Jahre auch schön vergleichen. Wo bist du vor 5 Jahren zu dem Zeitpunkt jetzt gewesen, was ist die Tendenz, und dann geht es dabei nicht nur um Zeit und Kilometer, sondern da gibt es auch noch quasi es gibt ja diese
Wie fett bist du geworden? Also zum Beispiel ich.
Ja, das ist die Withings App.
Ja, das ist sehr frustrierend, sehr, sehr, sehr frustrierend. Seit 2011 die Daten, sehr, sehr traurig, ein Trauerspiel.
Ja.
Ich dachte, die könntest du da auch noch reinsinken. Das
Berg- und Talbahn.
Ja. Nee. Nee. Heaven is the limit.
Nur ein Steilflug.
Absolut.
Aber da gibt es diese, bei Strava gibt es so diese Points in Red, also was so ein bisschen die Intensität betrifft. Und das fand ich schon mal ganz interessant, auch mal zu gucken, in den Jahren, wo ich quasi, also vor der Herzgeschichte, gerade vielleicht da, in der Trainingsphase, wie habe ich da trainiert, im Vergleich zu jetzt, weil ich sozusagen Zeit und also Kilometer und zeittechnisch jetzt da bin, wo ich vor meiner Erkrankung war. Aber ich bin in der Intensität nicht dort. Und das ist nochmal so ein ganz beruhigender Faktor, dass man sieht, okay, man macht viele Kilometer, man macht, man ist zeitlich, also man hat jeden Tag 1-2 Stunden Training im Schnitt. Und also nicht nur hart, sondern insgesamt. Und du bist aber insgesamt auch nicht in so einer starken Belastung, wie du es damals warst. Und da fand ich jetzt auch nochmal, das hatte ich mir jetzt nochmal angeguckt.
Ist das, ist das Vernunft, die dabei, die eingekehrt ist? Im Sinne von sich nicht selber so zu überlasten? Oder ist das Altersgelassenheit?
Das ist schwer zu sagen, kann natürlich auch das sein.
Aber nee, aber, weil es kann ja, ne, also das
ist eine ganz, klar.
Und es muss ja, Vernunft muss ja noch nicht mal so nach dem Motto, ich verhalte mich jetzt vernünftiger meinem Körper gegenüber, sondern es kann auch einfach ein unbewusster Vernunft, also so unbewusstes, ich mache jetzt einfach ein bisschen entspannter sein, ne? Also so ohne dass man darüber nachdenkt.
Na, ich gucke schon sehr auf den Puls. Also es ist wirklich so eine Geschichte bei mir, die sich da so eingebrannt hat. Hm. Und
fährst du mit so Grenzen, mit so, ne? Nicht höher als dann, dann fängst du an zu piepen?
Nee, das mach ich nicht. Aber ich bin ja zum Beispiel früher auch mehr Rennen gefahren. Und wenn du so ein Rennen fährst, dann ist ja Puls bei 180 von der Startlinie an. Habe ich jetzt alles nicht gemacht. Ich bin schon, also ich merke das auch auf Swift. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich keine Rennen fahre. Also wenn ich jetzt sozusagen mal wieder mehr Rennen fahren würde, würde ich vielleicht auch mehr im roten Bereich sein. Keine Ahnung. Mhm. Also kann das sein. Ich merke aber auch, dass ich, wenn ich jetzt auf Swift unterwegs bin oder bei draußen, wenn Segmente sind, ich habe schon mal Lust, immer mal bei dem Segment Gas zu geben. Oder wenn ich hier früh unterwegs bin und dann drehst du deine Runden und da gibt es dann 1, 2, 3 Sprints vielleicht innerhalb der Stunde und dann habe ich schon mal Lust, 1, 2 Sprints auch mal anzutreten und zu gucken, okay, ja, das so als kleine Spitze zu nehmen. Aber so, ich gucke dann schon sehr schnell, dass ich wieder runterkomme, dass irgendwie mein Puls eher im unteren Bereich ist als im oberen Bereich. Da habe ich schon angefangen, sehr, sehr drauf zu achten.
Ja, was ja nur gut ist in deinem Fall, ne? Also,
genau.
Wir wollen nicht in einem halben Jahr schon wieder einen neuen Podcaster hier als dritten suchen. hast du noch Jobs erledigt? Nee, also ich merke das ja auch bei mir, dass ich so einen gewonnenen Spaß eintausche gegen das. Also jetzt zum Beispiel, aber das bei Veranstaltungen zum Beispiel, ja, dass ich da, klar, wenn so eine Gruppe an mir vorbeikommt, dann hänge ich mich natürlich erstmal dran und bis versuche, verbissen dran zu bleiben, den Puls hochjage und auf gar keinen Fall reißen lassen will. Ne? Aber früher war das dann, ich glaube, der Unterschied ist so, dass ich dann früher wahrscheinlich nochmal 10% länger wäre dran geblieben, um dann nochmal deutlich kaputter zu sein und jetzt einfach sage, na mei, dann fahren's halt. Ne, tschüss, gute Fahrt weiterhin. Weißt du, dass die Toleranz mir selber gegenüber früher zu sagen, ja, so, das war jetzt mal ein Zwischensprint, einmal den Puls kurz hochgejagt, die ein oder andere Fettzelle verbrannt, jetzt kann ich aber gemütlich weiterfahren. Oder das heißt ja nicht, dass ich gemütlich fahre, ne, also, dass ich jetzt mit 10 km/h durch die Gegend schleichen muss, aber so auf Biegen und Brechen ist, glaube ich, das, was die Formulierung, die ich suche, auf Biegen und Brechen irgendwas mitzumachen oder dran zu bleiben oder eine Leistung zu erbringen, das bezeichne ich jetzt als Altersweisheit, die da einkehrt.
Vielleicht? In der Ruhe liegt die Kraft.
Und bei dir ist es wahrscheinlich die Altersweisheit der plus die Vorgeschichte, die dazu führen, dass du vernünftig geworden bist, das, was du nie wolltest. Wir wollten es doch nie. Um dann doch laut zu singen, die pure Vernunft darf niemals siegen. Stimmt.
Tokotronic. Ja. Ja. Von Tokotronic.
Indeed. Jetzt haben wir die auch noch reingebracht. Ja. Vielleicht sollten wir das mal einführen. In jeder Folge mindestens einen Tokotronic-Song reinzufügen. Apropos Tokotronic. Mehrfach schon erwähnt und ich werde vielleicht auch nochmal viele Bögen zu der Sendung zurückschlagen, möchte ich jetzt doch über die Veranstaltung vom Uli reden. Uli Behnke, hast du ihn eigentlich mal getroffen? Oder auch nur so auf Twitter zusammen mit
Nee, nie.
Ja. Ist dir was entgangen? Sonntag war die Veranstaltung, die er mitveranstaltet, wo er Mitveranstalter ist. Da habe ich ihn auch nicht getroffen. Wir haben uns aber schon mal miteinander
auf der richtigen Veranstaltung.
Habe ich auch kurz überlegt, ernsthaft. Aber also es hätte mich jetzt sehr gewundert, dass ich da falsch gewesen wäre. Ich habe aber ihn ein anderes Mal schon, mindestens einmal, ich glaube eher zweimal getroffen und sind zusammen gefahren. Und als er gerufen hatte oder sagte hier, ne, Veranstaltung, und ich hatte ja schon mehrfach mitbekommen in den letzten Jahren, dass Menschen da gefahren sind und ganz glücklich waren, dachte ich, na komm, dieses Jahr versuch's es mal. Es war aus, ich sage jetzt einfach mal persönlichen Gründen hier, bis zuletzt unklar, ob ich das machen kann. Ging dann aber. Und ja, das war nett. Ich habe jetzt so viele Leute, ich möchte jetzt Think Slowly, den Andreas, Kete Rakete von Twitter und so weiter. Ich habe ein paar Leute da getroffen, die ich kannte und das war sehr, sehr nett. Das Problem war, dass ich ein bisschen spät dran war und die alle schon losgefahren waren, inklusive des Herrn Timmers. Böse Zungen behaupten, ich habe mich gedrückt, gemeinsam mit ihm loszufahren, damit ich heil wieder ankomme. Das stimmt absolut nicht. Und ich war dann, kennst du das, wenn du so, also man war so einigermaßen lose verabredet, so, ne, man startet dann um die Uhrzeit und dann waren die, ich wusste nicht, ob die schon weg sind oder noch kommen, weißt du? Mhm. Also ob ich der Erste bin oder ob ich der zu Späte bin. Und dann habe ich kurz angerufen, jemand erreicht, dann dachte ich mir, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst jetzt wie ein Irrer hinterher, machst dich total zum Horst, weil die noch alle gleich kommen, oder du wartest jetzt noch weiter, aber ich wusste, er hatte eigentlich so ein selbstgestecktes Ziel, wollte um die und die Uhrzeit wieder im Ziel sein. Da dachte ich mir, wenn ich jetzt noch länger warte, schaffe ich das definitiv nicht, zu dieser Zeit im Ziel zu sein. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber dann dachte ich mir, okay, nachfahren. Die sind bestimmt schon unterwegs. Und das war im Grunde genommen die richtige Entscheidung, weil ja, die schon unterwegs waren. Ich konnte dann, hab dann auch Menschen noch zwischendurch, wie gesagt, Think Slowly und die Kete zwischendurch getroffen und die haben gesagt, ja, ja, die sind schon voraus. Und dann habe ich gedacht, na okay, jetzt versuchst du nochmal Vollgas hin dran zu fahren, wusste aber auch gar nicht, wie weit die weg waren und so weiter. Und habe das nicht mehr geschafft. Insgesamt haben die auch 4 Stunden gebraucht, ich 5. Also war das eh ein Unterfangen ohne Wert. Aber also ich kann das wirklich nur jedem, der irgendwie es schafft von der Anreise her, also dem es nicht zu weit ist, sozusagen. Und der ein bisschen auf so Gravel, also es war wirklich das, ich glaube, das, wie soll man das sagen? Also das war so eine Gravel-Veranstaltung, wie ich mir eine Gravel-Veranstaltung vorstelle. Also das war, die Strecke war total super, also es war wenig Straße. Wenn, dann war es mehr so, dass man zwischen zwei kleineren Feldwegen die Straße überquerte, um dann wieder auf einen anderen Feldweg zu kommen. Schöne Landschaft, schöne Gegend. Holland natürlich top flach. Ich heiße, ich habe vorher noch gefragt, ob ich meine Reifen wechseln muss. Da meinte er immer nur so, ja, es sind manchmal so sandige Strecken. Das habe ich auch zweimal, glaube ich, oder dreimal gemerkt. Da bin ich wirklich in so eine Kurve oder so eine Abfahrt rein und dann auf einmal so im tiefen Sand schon fast. So, kennst du das, wenn du so anfängst zu rutschen?
Ja.
Und du denkst nur, hui, hoffentlich geht das gut. Und es ging immer gut. Also immer das Glück des Tüchtigen gehabt. Hatte auch noch kurz vorher überlegt und gefragt, ob ich mal an meiner Übersetzung was ändern soll, weil ich hatte drauf einen 46er Kettenblatt vorne und hinten eine 1142. Aber ich dachte mir, Holland ist flach, da sind keine Berge, da brauchst du jetzt auch nichts Dickes, außer mich. Und hatte am Ende 200 Höhenmeter und das ging auch mit einer 46, 42. Also ich musste nie irgendwie da groß hochschalten. Also
sein. Gib mir ein paar Hard Facts zu den Rennen. Du sagst 200 Höhenmeter.
Ja, Rennen war das nicht.
Und also, vor allen Dingen, wie hieß das Event und wo war es?
Dritter der KCC, ich weiß nicht, das ist der Verein, glaube ich, Euregio Gravel Ride. Am vergangenen Sonntag, den 9.8. startete, also es war kein Rennen, ne, sondern es gab jetzt keinen festen Zeitpunkt zum Start. Sondern man konnte, ich glaube, im Zeitfenster zwischen 8 und 10 losfahren und es gab eine Strecke von 116 Kilometer. Es gab auch noch eine 50er, glaube ich, und eine 30er oder eine 20er, also für Kinder und Jugend, Familie und für die nicht ganz so weit fahren wollen. Aber wenn ich schon mal eine Anreise von irgendwie, ich glaube, das waren 2 Stunden, 1,5 Stunden, dann will man ja auch die lange Strecke fahren. Und 115,82 Kilometer waren es am Ende mit 203 Höhenmeter. Geschätzte Durchschnittsleistung waren 101 Watt, dass ich gefahren bin. 2800 Kalorien verbrannt, in 5 Stunden 7 unterwegs gewesen. Ich hatte so 5 Stunden angepeilt.
Aber ordne das mal geografisch ein. Also du hast schon gesagt,
ja, das ist, also wenn du das dir vorstellst, ganz im, also es gibt jetzt auch, also Ahaus, sagt der Ahaus was?
Ja, da bin ich schon gewesen, zu den Anti-Atom-Protesten.
Ja, ne, in, also ich würde sagen, so ein bisschen westlich von Ahaus in der Gegend. Und dann ist man gestartet in den Niederlanden bei einem Ort namens, ich glaube, ich tue mich ja schwer damit, Orte richtig auszusprechen, in der Nähe von Eibergen in den Niederlanden und ist dann in einem Kreis, so kreisförmig, gegen den Uhrzeigersinn Runde gefahren von rund 115 Kilometern. Einmal fand ich es sehr, sehr schön, da ist man so durch Deutschland gefahren und alles sah irgendwie so trist und traurig aus und ich kam ja schon und dann bin ich vermeintlich über die Grenze, ich glaube, ich bin über die Grenze gefahren und dann kam auf einmal so eine historische Treckerparade und alle jubelten und freuten sich und dann zwei Ecken weiter auf einmal so eine, wie heißt das, sag mal Schiffe, die rauf und runter gehen.
Schiffshebeberg.
Ja, da gibt es auch Schleuse. Genau. Mhm. Eine Schleuse, ne, so ein Partyschiff und alles drauf. Und ich dachte so, Alter, das war klischeemäßig, geht's nicht, ne? Du verlässt das triste Deutschland, du bist direkt hier im Happy Holland. War schon lustig.
Sehr schön.
Genau, 8 bis 10 Uhr bist du gestartet morgens und hattest dann, weiß gar nicht, wie viel Zeit. Also der Tim hatte geplant, um 2 Uhr wieder da zu sein. Der hat es ja gemacht, dass er mit dem Fahrrad von Duisburg aus rübergefahren ist. Die 118 Kilometer gefahren ist, ich glaube, es sind so 80, 90 Kilometer hin, dann die 115 gefahren und dann die nochmal 90, 99, 100 irgendwie zurück.
Da war die Anreise quasi länger als das eigentliche Event.
An- und Abreise in Summe länger als der Event, genau.
Sehr schön.
Ja, das war mir nur vorher nicht bekannt. Ich dachte, seine Pläne würden etwas anders aussehen. Ich weiß nicht, ob die kurzfristig umgeändert wurden. Deswegen war es alles ein großes Durcheinander, ist aber nicht schlimm, wir hatten alle Spaß. Und ja, so richtig schöne kleine Stelle, kleine Gässchen, also nicht Gässchen im Sinne von Straßengassen, aber so durch den Wald und man konnte teilweise auch gar nicht schneller fahren, also zumindest ich nicht, weil ich Angst gehabt hätte, irgendwie links oder rechts am Baum zu landen. Ab und zu kam da mal so eine Gruppe von 5 bis 8 Vereinsfahrer, alle im gleichen Dress, vorwiegend auch dann auf Mountainbikes, also auf Hardtails, an mir vorbeigerauscht und das war, was ich eben meinte, ne? Natürlich drangehangen, so hechelnd, irgendwie versucht, lange mitzufahren, aber ich habe auch gemerkt, dieses in Gruppe fahren, vor allen Dingen im Bereich Gravel, also wo jetzt, sag ich mal, die Strecken, was auf einer Straße, wenn du jetzt, wie eben beschrieben, diese 200 Kilometer Runde fährst, wo du dreimal abbiegen musst, da kannst du in der Gruppe dich vielleicht noch eher bewegen, weil du kannst es besser einschätzen. Aber ich finde im Bereich Gravel Strecken, da in der Gruppe fahren, finde ich irgendwie deutlich unangenehmer, weil die Straßen, die Notwendigkeit zu reagieren, dann oftmals doch größer ist. Finde ich das gar nicht schlimm, wenn man da nicht durch die Gegend ballert, wie so wie auf der Flucht. Gab drei Verpflegungsstationen. Mir wurde eine Weinprobe bei Station 3 angekündigt. Die ist ausgefallen, weiß ich nicht, was da war. War ich kurz ein bisschen traurig, aber hatte ja auch noch einen langen Autoweg vor mir. Insofern war das schon okay.
Das ist das Problem, wenn man so spät startet, das ist alle.
Ja, das stimmt hintenrum, also hintenrum wurde es dann auch mit der Verpflegung ein bisschen knapper. Ja, andererseits denke ich mir auch immer, okay, ich bin jetzt mit den 5 Stunden, die ich gebraucht habe, wahrscheinlich zwar nicht der Allerschnellste, aber jetzt auch nicht so das ganz unten am Limit. Ne? Und wenn du ein Zeitfenster angibst von 8 bis 10 Starten und davon ausgehst, dass vielleicht die ganz langsamen 6 Stunden brauchen, dann musst du halt irgendwie, finde ich zumindest auch von 10 bis 16 Uhr dann an den Verpflegungsstellen zumindest so die Basics vorhanden haben. Das ist so zumindest mein Verständnis, also dass man sowas hat. Das ging jetzt bei mir auch noch. Ich weiß nicht, wie es dann hinten bei den letzten aussah, aber die Weinprobe war zumindest vorbei. Startgeld war 17. Deswegen
ist der Herr Timmer so zeitig los, der wollte nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt dort sein.
Ja, der wollte zur Weinprobe da sein. Muss ich mal fragen, genau, ob er das noch geschafft hat. 17,50 Startgeld. Ich sehe ja so Startgeld immer als Investition in den Verein da, also als Spende sozusagen. Deswegen rechne ich dann noch gar nicht, war es das wert oder nicht, sondern das ist halt eine Spende, wie man sonst
noch. 17,50, ist ja gar nichts.
Ja. Und schön gescoutete Strecke, sowohl im niederländischen Teil als auch im deutschen Teil vom Uli da in Deutschland, glaube ich, gemacht. Also kann ich jedem, der mich fragen will. Es gibt auch einen Hörer, ich habe jetzt gerade nochmal versucht rauszufinden den Namen, ich habe es jetzt aber nicht mehr gefunden, der aufgrund von unserem Tipp hier da gestartet ist. Leider Gottes haben wir uns auf der Strecke nicht gesehen. Ich hätte gerne Hallo gesagt, aber ich hätte ihn nicht erkannt, weil ich wusste ja noch nicht mal, dass ein Hörer von uns da ist, der aufgrund von unseres Tipps mitfährt. Und er muss auch noch zwischen dem Timmer und mir unterwegs gewesen sein. Also ja. Also nochmal Dankeschön nicht Dankeschön, sondern danke für deine Danke, dass du dich bedankt hast, dass wir darauf hingewiesen haben. Wir hoffen, du hattest Spaß. Aber ich glaube, das klang jedenfalls so wie ich das jetzt mitbekommen habe, dass er Spaß hatte. Und sonst hätte er sich nicht bedankt, glaube ich, dass wir darauf hingewiesen haben. Ja. Kennst du noch, hast du damals die Geschichte beim Dirty Boar mitgekriegt, wo ich fluchend im Wald stand? Habe ich fluchend im Wald, ich stand bei so einer Veranstaltung Dirty Boar Gravel, auch so eine belgische Geschichte, stand ich irgendwie, hatte ich Probleme mit dem Leihrad, also ich hatte von 3T so ein Explorer und irgendwie hat die Bremse furchtbar gequietscht worden. Das hat mich super genervt. Und dann stand ich im Wald, ich glaube, es hat sogar ein bisschen geregnet, bin ich mir aber nicht mehr sicher, und habe so super rumgetobt und geschimpft und alles, ne? wie man dann so schimpft halt. Ne? Und dann habe ich das hier im Podcast erzählt und da meldete sich jemand per Kommentar an Hörer, weil ein Mensch fuhr an mir vorbei und hat mich gefragt, ob er helfen könnte. Und zum Glück hatte ich da in dem Moment mich nochmal zusammengerissen und war sehr höflich. Und das war durch Zufall ein Hörer von uns, der meinte, hätte ich gewusst, dass du das bist. Also, man merke...
Obwohl du dich von einer Wut vom Rad gezerrt hast.
Ja, dass ich nicht genau, scheiße, gib mir dein Rad, du Sau. Nee. Stefan B. Ist übrigens der Hörer. Ich habe es jetzt gefunden. Stefan, ich hoffe, du hattest Spaß. Es klang so im Moment so. War sein erster Gravel-Event außer den Orbits. Ja. Und er fährt, wie ich sehe, Antithesis. Also auch da gute Wahl mit Schwalbe. Ja, also, hat Spaß gemacht. Setze ich mir im nächsten Jahr auf jeden Fall so nach dem Motto, wenn es zeitlich passt und irgendwie klappt, dann gehört das zu den Sachen, die ich da auf jeden Fall wieder auf die Liste setze. Also ist jetzt nichts, was wo ich keine Ahnung sage, dass es jetzt jedes Jahr werde ich da immer am Start stehen, bevor ohne das geht's nicht. Aber wenn es irgendwie zeitlich passt und das nur irgendwie da nette Menschen wieder, so wie dieses Jahr unterwegs sind, würde ich das auf jeden Fall wieder machen. Schöne Sache. Also.
Ich merke schon, dass diese Corona-Zeit vielleicht doch diesen Gravel-Events 20 auf den Sprüngen geholfen hat, kann das sein? Wird es vielleicht von der Charakter her eher so, es geht nicht darum, irgendwie, also Rennrad fährst du ja oft so schon ein bisschen Druck auf der Pedale und Platzierungen oder Durchschnittsgeschwindigkeit, willst du irgendwas reißen, sag ich mal. Wenn das ein Gravel ist, so eher ein bisschen so die gemütliche. Also da geht es mehr ums Event und kannst unterschiedliche Startzeiten haben.
Nee. Glaube ich nicht. Also kann sein. Also ich habe aber eine andere These, weil der Veranstaltungscharakter, den die Geschichte da hatte, das war sehr, sehr, sehr vergleichbar für mich. Ich musste sofort denken, es gibt hier in der Gegend in Troisdorf, glaube ich, eine sogenannte CTF, eine Cross-Touristikfahrt. Da war ich noch nie, habe das immer schon mal auf der Liste gehabt der Sachen. Und so stelle ich mir das genau vor. Es gibt ja auch hier diese sogenannten RTFs. Mhm. So musst du dir das eher vorstellen. Und bei den RTFs wird ja auch Rennrad gefahren. Ne? Also da fährt ja jetzt maximal die erste Gruppe, die morgens direkt 8 Uhr startet, direkt um 7.59 Uhr da schon steht wie die Büffelherde. Die fahren ja maximal Leistung, aber da fährt ja auch hinten Lieschen Müller, ohne jetzt wichtig, dass es ihr wichtig ist, dass sie nach 6 Stunden ankommt oder 5,5. Das ist ja auch dieser Vereinscharakter des Ganzen bei diesen RTFs. Ne? Der eine Verein besucht den anderen und fährt dahin und dann macht man die Veranstaltung damit. Man sammelt Punkte für die Kilometer, die gefahren ist, nicht in welcher Zeit. Ich glaube, so kann man diese Veranstaltung einordnen. Ich glaube, meine Theorie, weiß nicht, ob das stimmt, die einen behaupten, diese ganze Gravel-Geschichte ist nur Marketing. Ich sehe das so für mich und sehe das auch bei anderen, dass diese Veranstaltungen einfach abseits der Straßen stattfinden. Du fährst nicht auf der Straße, du hast weniger Kontakt mit Autos und ich glaube, das ist eher das, also das zumindest nach meinem Empfinden so, das ist eher das Weg von der Straße, das Weg vom Krieg im Verkehr ist und deswegen und das ist zeitlich, ist das jetzt genau mit dieser Corona-Zeit, ne, das ist vielleicht gerade so eine Entwicklung, die gerade nebeneinander läuft, aber die meiner Meinung nach nicht unbedingt was so kausal zusammen zu tun hat. Ich glaube, das ist eher ein Abwenden von der Straße. Was die Mountainbiker ja immer schon gemacht haben. Ne? Das ist aber ein anderer Sport. Und ich glaube, dass viele Rennradfahrer das sich entdecken. Ich verlasse die Straße einfach, weil ich nicht mehr mich dem aussetzen möchte, den Gefahren. Hab heute noch eine Zahl gesehen, dass, glaube ich, der Anteil der Autos sich von 1970 bis jetzt vervierfacht hat. Also es heute einfach viermal mehr Autos als 1970 auf den Straßen sind. Und ohne die Zahl jetzt überprüft zu haben, ne, also das ist jetzt einfach so, ne, irgendwo gelesen, klang für mich jetzt
plausibel. Stand im Internet,
ist also wahr. Aber dass man sich das einfach vorstellt mal, ne, dass wo jetzt ein Auto, vier Autos stehen, stand früher mal eins. Also das fand ich irgendwie eine sehr krasse Zahl. Und ich glaube, bei vielen ist diese Gravel-Geschichte auch ein bisschen so, ich möchte weg von der Straße. Also zumindest das so mehr, das ist auch bei mir so. Ne? Also wenn ich jetzt 2 Stunden Zeit habe und die Wahl habe, ich könnte entweder von hier, wo ich starte, so zeitfahrmäßig ein bisschen ballern, also richtig schnell, dann habe ich hier eine Bundesstraße, da könnte ich mich hinsetzen, könnte eine gute Stunde in den Norden ballern, bei meinen Eltern kurz ein Glas Wasser nehmen und eine Stunde zurückballern, hätte ich dann wahrscheinlich so um die 60 Kilometer vielleicht gemacht und oder ich könnte 2 Stunden hier einfach ein bisschen entspannter raus ins Bergische Land, nach einer Stunde könnte ich von Weitem ein paar Höhenmeter sammeln und dann hier auf die Stadt Köln runterblicken und dann wieder auf kleineren Nebenstraßen wieder zurückfahren. Oder ich kann von hier aus einfach relativ zügig auf kleinen Wegen durch Wirtschaftswege, Wald und so weiter fahren. Das sind halt die 3 Möglichkeiten, die ich mittlerweile habe. Und ich glaube, dass einfach diese Gravel-Geschichte, viele dann sich sagen, okay, wenn ich diese 3 Möglichkeiten habe, dann nehme ich das, wo ich wenigstmöglich mit dem Verkehr zu tun habe. Und das, ich glaube, das ist im Moment, also das ist meine naheliegendste Erklärung für das, was manche einen Trend nennen. Und ein Trend finde ich aber ist immer etwas, was ja auch kommt und geht relativ schnell. Ich glaube nicht, dass das schnell gehen wird. Ich glaube nicht, dass das überhaupt gehen wird.
Und die entscheidende Frage ist, hast du eine Lenkertasche? Hast du
so eine Lenkertasche? Beutel? Nee.
Hast du keinen Gravel? Ja, okay. Ich glaube, das Kapitel müssen wir jetzt mal neu aufnehmen. Du würdest gern Gravel fahren, du bist bei Events
dabei. Warte, was nochmal? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was müssen wir neu aufnehmen?
Nee, man ist doch eigentlich nur, wenn man vorne so eine.
Nee, also da habe ich.
Eine Tüte zwischen.
Nee, das hängt. Also ich habe eine Tasche. Ich sag mal für Tagesveranstaltungen oder für Veranstaltungen oder. Nee, anders. Wenn ich weiß, dass ich länger als 6 Stunden zum Beispiel im Sattel bin, dann habe ich eine kleine Tasche, die oben am Oberrohr sitzt. Weißt du, wo ich meine? Also direkt hinter.
Bitte? Ja. Was hast du da drin?
Da habe ich drin meistens 2 Riegel, 2 Gels, einen Akku, so eine kleine Powerbank mit einem Kabel fürs Telefon und einem Kabel für den Tacho, dass wenn ich mich verfahren sollte oder irgendwas ist, ich definitiv nicht auf Strom verzichten muss. Und mein Portemonnaie mit Schlüssel. Die Sachen habe ich da drin. Das ist aber jetzt auch, die ist jetzt nicht groß.
Was hast du in den Rückentaschen drin?
Da habe ich meistens dann noch entweder Armlinge, Beinlinge, eine Pumpe, Portemonnaie, wenn ich das vorne nicht reinkriege. Also entweder ich packe das in so die Sachen. Also ich würde das nicht alles, was ich da drin habe, hinten in die Trikottaschen reinkriegen. Also alleine finde ich es angenehmer, den Schlüssel und die Powerbank da vorne drin zu haben. Das ist dann aber auch nur Fahrten, jetzt sage ich mal, jenseits der 5 bis 6 Stunden. Sonst brauche ich ja nichts. Also ich würde auch zum Beispiel, wenn ich jetzt meine schon oft angekündigte, aber noch nie durchgeführte Fahrt von München nach Köln, dann würde ich mir hinten so eine Tasche an den Sattel machen und da vorne das Ding. Also ich habe für mich noch nicht die Notwendigkeit gefunden, so viel Zeugs mitzuschleppen, dass ich eine Lenkertasche brauche.
Ich dachte sogar zum Stil, dachte ich so. Zum Gefühl.
Ich glaube, das.
Im echten Quell-Event gehört das doch dazu.
Also, ich habe jetzt mal auf den Fotos geguckt, die ich hier so zur Verfügung gestellt bekomme. Da sehe ich, ich weiß nicht, wie viele verschiedene. Also, hier sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisher habe ich eine Tasche gesehen. 7, 8, 9. Eine Tasche. 10. Also, ich sehe 10 Radler und eine haben so eine Tasche vorne. Ich glaube, die macht halt Sinn bei längeren Überlandfahrten mit Übernachtung. Ne? Wenn du einfach viel Zeug mitschleppen willst.
Ich finde, das macht überhaupt keinen Sinn, aber das ist eine ganz andere Debatte.
Naja, es kommt davon, wie viel du mitnehmen willst. Das ist, ne, also ich weiß nicht, wenn du irgendwann deine Tasche hinten, ne, wenn die so entweder so voll ist oder wenn du eine große Anzahl an Sachen haben willst, die direkt verfügbar sind vorne. Also ich hatte mal so ein Ding für eine Geschichte vorne am Lenker dran. Und da hatte ich vorne drin, ich glaube, was hatte ich denn da drin? Die Isomatte, eine kleine. Und irgendwie so Kochgeschirr. Also ich weiß nicht, die Frage, ob jetzt eine Lenkertasche sinnvoller ist oder so Gepäcktaschen hinten dran, ne? Die kann man wahrscheinlich diskutieren, aber ich habe die einfach nicht als störend empfunden da auch. Also okay. Wenn ich viel Zeugs mit.
Also, ja, okay. Mir würde das da voll auf den Nerv gehen.
Was?
Das Rumgebammel da vorne würde mir voll auf den Nerv gehen.
Du, also ich muss dir mal das Foto schicken, wo ich die Tasche genommen habe. Also da hat nichts gebammelt. Also die saß da schon bombenfest.
Und Bremse und so funktioniert auch alles noch.
Ja, nichts, klar.
Dass dann plötzlich abgedruckt wird oder dein Tacho, der dann irgendwie so halb schief hängt oder.
Nee, das war alles Problem. Ich muss mal gucken, ob ich ein Foto habe, wo man das bei mir an meinem Rad gut sieht. Hat mich da nichts. Also wenn ich die Notwendigkeit hätte, dass ich so viel Zeugs mitnehmen müsste, ne, dann hätte ich da kein Problem mit so einem Ding da dran zu montieren. Bloß bis dato fehlte mir noch der Anwendungsfall. Abgesehen von dieser einen Geschichte, wo ich da mal unterwegs war. Aber ich hätte da kein Problem mit, das da dran zu machen. Aber da hat auch nichts gewackelt. Das war bombenfest. Du hast ja einmal eine Schlaufe, die ans Steuerrohr geht. Also mindestens eine, wenn nicht zwei, die das also an der Stelle fixiert. Und dann zwei Schlaufen, die das am Lenker fixieren. Das heißt, du hast es an drei Punkten da festgemacht. Und da ist eigentlich nichts, was wackelt. Also ich glaube, das gehört zu den Sachen. Ich hätte das früher auch gedacht. Ne? Ich habe mich auch zum Beispiel gegen so eine Tasche hinten am Sattel. Da habe ich ja auch nur eine ganz kleine, also wenn ich jetzt so im Normalbetrieb hier unterwegs bin, habe ich da nur eine kleine Tasche, die da so festgemacht ist, festgeschnurrt ist, dass sie sich null und nichtig bewegt. Aber auch da hatte ich mal von Ortlieb so eine große Tasche dran. Ich war auch überrascht, dass sich da wenig bewegt, aber da hat sich nichts getan.
Na, so eine Tasche hatte ich ja damals bei London Hatton dran. So eine Ortlieb-Tasche. Aber wenn ich jetzt hier normal unterwegs bin, dann da habe ich alles hinten drin. Da habe ich ein Telefon dabei, ein Multiwerkzeug, eine Pumpe, Ersatzschlauch, in so einer kleinen Tasche mit Reifenheber. That's it.
Ja, das habe ich, also ich habe meistens in den Taschen hinten kaum was, sondern ich habe, also in den Trikotaschen, da reden wir ja drüber, ne? Ich habe so eine kleine faltbare Tasche. Weißt du, kennst du diese Werkzeugdinger früher so aus den 70ern oder so, die du so aufgefalten hast?
Ja, ja.
Ich habe eine Tasche, die genau so einen Mechanismus hat, und da habe ich eine Pumpe, Werkzeugset, einen Schlauch, dann habe ich nochmal einen zweiten Schlauch, den ich dann hinten im Trikot habe oder in einer Werkzeugdose. Das habe ich da drunter, aber also ich finde diese kleine Tasche davon, die stört mich auch nicht. Die sitzt ja auch, dieses Sitz ist mit zwei Schlaufen am Oberrohr befestigt und mit einer
vorne. Oh, das macht doch mal Kratzer am Oberrohr.
Ja, da habe ich dann einfach mal, wenn ich die benutze ich ja selten nur, mache ich dann einfach einen Gaffertape-Kleber drauf. Auf das Oberrohr.
Weißt du was? Gaffertape? Oh, Gaffertape aufs Oberrohr. Ernsthaft?
Ja, sehe ich doch nicht. Ist die Tasche doch drauf.
Och.
Ja,
weißt du, was auch schön, was gut geht?
Nee.
Frischhaltefolie.
Ja. Das Problem ist bei der Frischhaltefolie, die müsste ich ja...
Die hinterlässt keine Abdrücke und keine Klebereste.
Mhm. Ja.
Und du siehst den Rahmen noch schön durch.
Aber weißt du, was das Problem ist? Würde ich sofort machen. Das Problem ist nur, da meine Züge außen verlegt sind, könnte ich die ja nicht drumwickeln. Weißt du, wie ich das meine? Und das Gaffertape kann ich oben einfach gerade so draufkleben.
Nee, aber du kannst es doch bestimmt unter den Zügen, also zwischen Rahmen und Zügen
durchziehen. Der Anschlag ist genau da. Der Anschlag ist genau da. Das ist schon das Problem bei der Schlaufe. Die Schlaufe muss ich auch zwischen dem Zug und dem Rahmen durchlegen. Und der Anschlag für den Zug. Also, wenn ich dir jetzt ein Foto, das Fahrrad steht ja hier, wenn ich dir ein Foto schicke, weißt du direkt, was ich meine. Ich glaube nicht, also ich werde das, ich auf die Idee mit der Frischhaltefolie bin ich noch gar nicht gekommen. Finde ich sogar gut. Würde ich sogar lieber als das Gaffertape machen, aber ich glaube nicht, dass das klappen wird. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist nämlich noch das Gaffertape noch dran. Ich hoffe, du kriegst jetzt keinen Herzkasperl. Aber siehst du, dass man da nicht drum kommt mit der Folie? Ich müsste dann vorne nochmal und hinten nochmal und müsste dann so ein Stück aussparen. Das wäre schwierig. Und dafür mache ich es ja nicht so oft. Also ich benutze diese Tasche, habe ich bis jetzt, glaube ich, ein, zwei Mal im Jahr benutzt.
Oh, das sieht ja, oh, dieses Gaffertipp.
Ey, das ist farblich doch wunderbar passend. Ich möchte da
bitte über einen Schriftzug.
Ja, das weiß ich doch. Weiß ich noch, was da steht.
Designer, hä? Bist jetzt hier Rahmendesigner.
Ja, das, ich weiß noch, was da steht. Ist doch egal. Ich sage ja nicht, dass es schön ist, aber es ist zweckmäßig. Es gibt ja auch mittlerweile
es
genug.
Ist nur zweckmäßig. Ne?
Es gibt ja auch genug Rahmen, die da oben einfach schon zwei Schraubansätze haben, wo die Tasche dann festgeschraubt wird.
Ja, okay. Ja, nee, das ist. Nee, das ist nicht mein Ding. Das ist, nee.
Ja, aber da vorne, also da, ich mache dir mal das nächste Mal, wenn ich die. Oder wo ich auch zum Beispiel ganz großer Fan von bin, da könnte ich dann oder kann ich bei einer längeren Fahrt im Dunkeln, jetzt zum Beispiel wie sowas wie die Night of the 100 Miles, den Akku von dem von der Lampe vorne reinmachen.
Ja. Nee, ist, also ich sag mal so, alles, was sobald du über Nacht fährst, hast du schon immer dieser, also eine andere Setup. Also ja. Licht, du hast höhere Temperaturschwankungen, Akku allgemein, das betrifft ja jetzt nicht nur Akku fürs Licht, sondern betrifft ja vielleicht doch die Frage, muss ich irgendwie meinen Fahrradcomputer irgendwie nochmal nachladen, aufladen,
ja, genau.
Zwischendurch. Man fängt an, Pausen zu machen. Da kriegst du ja nochmal ein anderes Setup, einen anderen Bedarf. Aber genau. Wenn ich jetzt so tagsüber unterwegs bin,
nee,
also ich merke für mich auch, ich mache auch keine Pausen mehr. Also wenn ich mir aufs Rad setze, setze ich mir aufs Rad und dann fahre ich. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zum Gravel, wo du vielleicht doch nochmal anhältst oder Pausen machst.
Nee, aber du siehst, ne, also diese Tasche steht, sitzt, war bei mir auf dem Rennrad, ne? Nicht auf dem Gravelrad. Auf dem Gravelrad hatte ich die, glaube ich, auch da habe ich auch einmal mitgehabt, als ich eine längere Tour habe. Aber jetzt für eine normale 3-4-Stunden-Tour würde ich das auch nicht machen. Ne, das ist nur wirklich dann, wenn ich selber sage, okay, das wird jetzt länger, da möchte ich mir jetzt einen Riegel einpacken, da möchte ich eine Powerbank für den Notfall mit dabei haben und so weiter und so fort. Also sobald ich den Bedarf habe, mehr Zeugs mitzunehmen, als ich hinten in die Trikottaschen packen kann, dann mache ich die dran.
Also weißt du, du brauchst eigentlich diese Tasche da gar nicht. Wer so viel Space noch über seinem Vorbau hat, der kann sich doch einmal eine
Plastikfüße dranhängen. Kannst du gar nicht sehen, die hast du gar nicht gesehen, da ist ein Spacer drüber. Vielleicht werde ich noch alt, dann will ich den Lenker noch hochsetzen. Habe ich eh schon überlegt. Ich muss auch den.
Da kannst du hier eine Plastiktüte nehmen und so einen Stoffbeutel, den kannst du da oben einhängen.
Ja, könnte ich. Aber wenn es regnet, wird der Stoffbeutel nass und die Tasche ist wasserdicht.
Ach, Herr Hoff,
das ist wunderbar. Ich könnte auch ein Schwein. Ich hätte vielleicht.
Also, ich sag mal so, wenn du jemanden kennen würdest, der vielleicht in einem Fachhandel arbeitet,
ja.
Und weiß, wie Sachen aussehen sollen, dann könntest du ja vielleicht Hilfe kriegen, aber dadurch, dass du ja vom Fachmilieu so weit entfernt bist.
Ich sage in dem Fall, Form follows Function. Also, in dem Fall, die Tasche da oben drauf macht für einen entsprechenden Anwendungsfall Sinn und dann kommt die da drauf.
Okay.
Nicht immer, aber wenn sie Sinn macht, dann soll das auch so sein. Ich habe die Tasche ja sogar schon modifiziert. Ich habe unten, weil die Strips zu lange sind, ne, also damit das nicht rumflattert und so übersteht, das wäre dir ja auch schon wieder eine Pein, habe ich die schon gekürzt ein bisschen. Und ich habe vorne den Auslass, weil vorne ist extra ein Auslass, um ein Kabel rauszuführen. Da passte der Akku der Lupine nicht ganz durch, also das Kabel. Dann habe ich einfach schon die Naht aufgetrennt, sodass es da passt. Also du siehst, was diese Tasche mir schon für Kopfschmerzen bereitet hat und aber auch Lösungsfreude, also Freude an der Lösung bereitet hat.
Ja, sehr gut.
Guck mal, wenn du zum Beispiel wenn du so für 2-3 Tagestouren, würde ich halt mit diesem Setup wahrscheinlich schon, dann bräuchte ich noch was Kleines hinten am Sattel. Aber so für eine 24-Stunden-Tour oder so wäre ich damit dann komplett ausgestattet. Dann bräuchte ich gar nichts mehr, also da reicht mir das da vorne schon.
Ja, ich sage, wenn du soweit irgendwie über Nacht fährst, kommst du einfach in einen Zeitbereich, wo du wirklich ein bisschen mehr brauchst. Und dieses Akku-Thema ist ja. Das wird mich auch noch beschäftigen.
Ja, und dafür ist das, du wirst noch mich fragen, was für eine Tasche kannst du mir vorne empfehlen? Was freue ich mich auf den Tag jetzt schon.
Du, damals London Edberg London hatte ich auch eine Tasche da vorne drauf.
Die findest du ja nicht mehr. Weißt du noch, wo die
ist? Doch. Und das ist wirklich was Geiles. Das ist wie mit dem, also ich habe so viele alte Sachen, die ich einfach wieder nehme, benutzen kann.
Ja, die werden ja nicht schlecht. Also.
Das ist, ja, da muss ich sagen, das ist wirklich, ist cool.
Ja, und vor allen Dingen, weil du gehörst ja auch zu den Leuten, zu denen ich mich auch zumindest in weiten Bereichen zähle, die dann sagen, dann gebe ich halt irgendwie 20% mehr aus, um was Vernünftiges zu haben oder auch 30% mehr, aber das kann ich dann halt auch, wie du es jetzt sagst, dann nach 3 Jahren im Keller dann auch wieder auspacken und wieder genauso benutzen, wie ich es damals dahingelegt habe. Ja, also das merke ich jetzt zusehends, dass das der Fall ist. Also das jetzt auch mit der Zeit, also auch mit mehreren zusehends Rädern, die man hier angeschafft hat, ne, dass man sich darüber freut, dass man an manchen Stellen, also die Schuhe, die ich hier habe, sind jetzt kaputt gegangen. Ich muss mir neue Schuhe kaufen. Wahrscheinlich bald. Ich konnte sie jetzt nochmal reparieren, die Schnalle. Aber die trage ich auch seit, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, seit 6, 7 Jahren. Und die waren damals noch nicht günstig, aber das hat sich halt über die Zeit dann auch gerechnet. Na, das muss man auch mal dann. Ich finde immer, wenn man irgendwo hört oder gesagt wird, oh, das ist aber teuer, muss man es halt über die Zeit sehen. Na, und dann relativiert sich ja vieles auch.
Ja, wobei ich muss ja ehrlich sagen, in der letzten Folge, wo ihr beide gesprochen habt, da habe ich schon ein bisschen. Also wenn man über Trinkflaschen für 40 Euro spricht.
Ja.
Wo ich jetzt sagen muss. Und dann, und also. Aber habe ich ja auch nochmal, ich musste ja, musste mir noch einen neuen Schlauchreifen holen, weil ich doch noch einen brauchte. Und wo ich so manchmal überlege, oder wenn du so guckst, was so die Radcomputer in der oberen Klasse heutzutage kosten, habe ich so denke, in welchem Bereich sind wir eigentlich auch schon abgedriftet? Also es ist. Ja, ich gebe gern Geld aus oder mehr Geld aus, um ein besseres Produkt zu haben. Aber gerade wenn man jetzt im Bereich Radcomputer guckt und einfach mal so in das obere Preissegment guckt und so mit verschiedenen Leuten hören, dann höre ich ja nicht irgendwie, dass jemand sagt, hey, ich habe ja 500 Euro ausgegeben und habe ein geiles Gerät. Sondern sagen ja Leute, ach, 500 Euro, aber das stürzt ja da ab oder das hängt da oder da passiert was. Wo ich so denke, das steht doch nicht mehr in einem Verhältnis. Und,
ja,
also und ganz ehrlich, ich habe kistenweise mit Trinkflaschen. Ich habe so eine Camelback-Trinkflaschen, die habe ich vor vielen, vielen Jahren mal geschenkt gekriegt. Die nutze ich immer noch. Können wir mal in den Geschirrspüler, werden wir auseinandergenommen.
Hm. Ich habe auch noch eine Camelback produziert für Rafa von vor etlichen Jahren. Also so eine normale Trinkflasche kostet ja heute auch so im Bereich zwischen 10 und 15 Euro, würde ich die ansiedeln, ne? Und die haben sich jetzt einfach, also muss man halt gucken, ne? Also Kego will ja dadurch, dass diese Titanbeschichtung da innen drin ist, geschmacksneutral, gesundheitsbewusster, also keine Weichmacher, keine Plastikstoffe im Getränk und so weiter. Klar ist das dann High-End-Zeugs, ne? Und dann kaufst du halt vielleicht davon die 2 Flaschen, die du dann 3, 4 Jahre nutzt und dann dafür keine anderen mehr. Aber das würde ich jetzt so ansiedeln wie immer, ne? Also es gibt halt High-End-Zeugs, es gibt genauso, wie hatten wir jetzt auch einen Kommentar, stimmt, kann ich an der Stelle auch nochmal aufgreifen. Ein Hörer von uns, der seit Jahren zufrieden mit der Tiagra-Gruppe unterwegs ist, ne? Also mit der Shimano, ich hätte jetzt früher gesagt, unter dem Einstiegs, also 105er halte ich immer für das so die Einstiegsklasse, die ich jetzt auch an 2 Rädern fahre, total glücklich mit und jedem sage, ey, wenn du ein günstiges Preis-Leistungs- oder ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hast, 105er ist super. Der Hörer hat gesagt, er fährt die da drunter, die Tiagra. Na, ich komme halt aus einer Zeit noch, oder als ich angefangen habe, ne, da war die Tiagra wirklich dann so echt stiefmütterlich und ne, aber dass die mittlerweile auch eine ordentliche Gruppe ist, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber scheint dann ja der Fall zu sein und dann ist das ja auch völlig berechtigt. Den Unterschied zwischen der Tiagra und der 105er einsparen zu können, um sich dann davon gute Reifen zu kaufen oder sonst was, ne? Aber klar muss da jeder immer für sich selber entscheiden, wie viel möchte ich ausgeben? Möchte ich für ein Trikot 150 Euro ausgeben oder möchte ich 60 Euro für ausgeben? Dafür gibt es ja auch die Märkte, ne? Und ich zum Beispiel, ne, gebe ich für ein Tacho 200 Euro aus, gebe ich 400 Euro oder 600 Euro aus, ne? Ich bin jetzt ja jahrelang mit dem Bolt für, ich glaube, der hatte damals 200 gekostet, 250 ungefähr. Das war ein super Tacho. Und wie viel brauchen wir eigentlich von dem, was uns solche Tachos eigentlich anbieten? Also das Problem ist, glaube ich, bei vielen, ich würde zum Beispiel einen Tacho mit einer sehr einfachen Navigation, also ich bräuchte viele Sachen gar nicht, die Tachos anbieten. Hätte dafür gerne eine vernünftige Navigation. Und wie viel ist auch von dem, wo du gerade eben meintest, ne, stürzt andauernd ab und so weiter und so fort. Wie viel ist der Tatsache geschuldet? Wird es dann auch so von uns immer genutzt, wie der Hersteller es vorsieht? Sind wir da Beta-Tester eigentlich nur für die Hersteller, weil sie uns eigentlich gar nicht fertige Software ausliefern? Und was sind denn die Alternativen auch, ne? Also wenn ich jetzt, um beim Tacho Beispiel zu bleiben, ne? Also was willst du denn sonst machen, wenn du einen Tacho hast, der auch navigiert ordentlich, ne?
Ja.
Das ist also das Problem. Wir müssen, ne, also ich war, also wenn ich ein Navigator, also ich glaube, dieser Tausender, den du gefahren bist, ne, oder jetzt noch immer fährst, ich finde es eher bedauerlich, der fährt ja, der rollt ja bei dir einwandfrei. Das einzige Problem, was du jetzt über kurz oder lang wahrscheinlich bekommen wirst, ist die Batterie. Ich finde es eigentlich, also ich würde da ansetzen, dass es so teure Geräte gibt, wo du nicht die Batterie tauschen kannst. Das finde ich so im Sinne der Nachhaltigkeit.
Also ich muss sagen, mit der Batterie bin ich extrem zufrieden.
Funktioniert, ne?
Es gibt ein mechanisches Problem, was den Powerknopf betrifft.
Okay.
Dieser Gummi ist kaputt und ich schalte den jetzt quasi mit einer Büroklammer an und aus.
Ja.
Also das ist so ein Mikro, also das hat so ein Gumminibbel und da drin ist halt so ein Mikro-Taster und dieser Gummi ist kaputt und einfach, ja, das ist auch ein bekanntes Problem über die Zeit.
Okay, das hat leider. Ich dachte jetzt nach wie vielen Jahren, fährst du den 4 Jahre, 5 Jahre?
Ach, wahrscheinlich länger.
Naja, ne, das ist jetzt einfach der, also es wäre jetzt nicht verwunderlich, wenn der Akku mal langsam sozusagen die Biege macht. Also.
Nö, das muss ich sagen, da ist ganz unproblematisch. Also hatte ich noch nie jetzt hier Probleme.
Ja, das ist eher so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, ne, wenn man schon so viel Geld ausgibt, dann sollte einfach die die Möglichkeit zu reparieren, nachhaltig Akkus zu tauschen und so weiter, das sollte einfach gegeben werden, weil ich habe ehrlich gesagt, wäre mir nicht bekannt, ob jetzt mal Garmin mal einen Akkutausch man machen kann. Zum Beispiel, ne? Oder ja. Dass sowas nicht mehr so repariert wird, wie es eigentlich könnte, ne? Und wenn, also diese, ich habe ja diese Kigo-Tasche auch, Kigo-Flasche, hier benutzt eine Zeit lang. Ich war damit, ne, ist eine gute Flasche. Ob mir jetzt 45 Euro für eine Flasche das wert ist, weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil ich bin so jemand, der vergisst gerne, mich fällt gerade im Zusammenhang dessen ein, dass ich meine Flaschen noch von Sonntag im Auto habe. Das ist ja auch nicht förderlich für die Flaschen.
Nee, das ist richtig.
So halb voll. Naja, aber ich bin da bei dir, also dieses, dass alles an der Stelle teurer wird, liegt. Aber auch da, ne, also es gibt ja auch noch immer die Artikel oder die Produkte aus der zweiten Reihe, wo man auch gut zugreifen kann und wo man auch glücklich ist. Also ich bin jetzt zum Beispiel mit meiner 105er Gruppe, wie gesagt, total happy und begeistert.
Ich frage mich nur, ob quasi, wenn man jetzt einmal sagt, das Top-Gerät von, keine Ahnung, Shimano-Schaltung. Was hat die gekostet vor das Topmodell? Was hat es gekostet vor 10 Jahren, vor 5 Jahren? Was kostet es heute?
Hm?
Das ist so eine extreme Preissteigerung.
Ja,
wobei Sachen, oder? Also ich bin auch so jetzt Reifen, wo ich so denke, haben die Reifen schon immer so viel Geld gekostet?
Ich meine mich erinnern zu können, dass ich für die 4000, für die Continental 4000 damals, der Top-Reifen von Conti, bin ich mir sehr sicher, dass ich 35 Euro das Stück bezahlt habe. Und jetzt bezahle ich 40. Also, und wir sprechen hier über eine Zeitdifferenz von vor 15 Jahren. Also, ne, es gibt auch jetzt Reifen, wo du 70 Euro dafür bezahlen kannst, ne? Weiß ich nicht mehr, ob es die damals auch schon so gab, ne? Aber jetzt bei Conti, ich weiß es durch Zufall, weil ich die 4000er waren so an meinem ersten, einigermaßen vernünftigen Rennrad, waren das so die ersten, das war das erste Upgrade, was ich da gemacht habe, als ich das Gebrauch gekauft habe, ne? Und deswegen weiß ich das noch so relativ genau. Also da nicht, wie teuer jetzt früher mal ein Vittoria Corsa war oder der Scheibe Pro One oder irgendwie sowas, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nur, weil ich die damals gekauft habe. Und damals wird es aber auch, oder gab es ja damals auch Dugast-Reifen, die deutlich teurer waren oder so ein Zeugs. Naja, also ne, ich glaube so die allgemeine Entwicklung, ne, ich weiß nicht, ob man da eine Inflation für, aber dass alles teurer wird. Ich guck die Immobilienpreise an und so Kram alles. Ne? Also wenn es immer einen gibt, der das bezahlt und einer gibt, der das anbietet und die zwei sich treffen und das dann miteinander aushandeln und es funktioniert für beide. Willkommen auf dem Markt.
Aber also vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt ja jahrelang kein Geld ausgegeben habe für so Bike-Stuff. Aber wenn ich mir so, also gerade als ich euch das letzte Mal so zugehört habe, naja, ordentliche Reifen, legst du schon 50 Euro auf den Tisch und einen Satz im Jahr brauchst du schon. Weil ich so denke, okay, wenn du das jetzt alles mal zusammenrechnest, dann ist so das, was du dann heutzutage alles unter Verschleiß rechnest, das, was du vielleicht früher mal für ein Komplettrad ausgegeben hast. Also ich sag mal, man hat ja mal, es gab mal Zeiten, da hast du Komplettrad für 1000 Euro geholt.
Ja. Mein erstes Canyon, also mein erstes dann richtiges Rad, das war ziemlich genau 1000 Euro von Canyon, ja.
Genau. Und wenn man jetzt überlegt, was man so das Jahr über dann als Verschleiß hat und hier noch was und da noch was, vielleicht nicht 1000 Euro, aber das ist ja, also das Verhältnis hat sich so extrem verschoben, finde ich. Also, das ist, oder ich habe das Gefühl, anders, man muss aufpassen, dass Radsport nicht zu einem platt ausgedrückt reichen Sport wird.
Nee, das glaube ich aber nicht. Das, also dafür.
Dass die allgemeine Preisentwicklung so nach oben geht, dass es einfach eine Frage ist, ob man es sich leisten kann oder nicht.
Ja, das glaube ich aber nicht. Also ich, ne, dafür wird es ja dann auch zum Beispiel jetzt, um das von eben aufzugreifen, ne, bei dem Rennrad wird ja jetzt bei den, wenn Gruppen alle teurer werden und so weiter, ne? Also um das mit den Gruppen, vielleicht ist das sogar ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die Gruppen verändern sich ja auch, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, früher, sagen wir mal, vor 5000 Jahren hat er ein Rad. Vor 15 Jahren die Topgruppe, die Dura Ace von Shimano. Ne? Habe ich jetzt keinen Preis, habe jetzt keine Liste, wo ich reingucken kann. Aber wenn ich mir vorstelle, okay, die 5000 Euro Gruppe von Shimano, die vor 15 Jahren die Topgruppe von Shimano, die Dura Ace, die kannst du halt auch mittlerweile nur noch schwer mit den Topgruppen Dura Ace vergleichen, weil die werden ja teilweise gar nicht mehr so genau angeboten. Früher war es halt eine mit Felgenbremse, heute hast du das Scheibenbremsenmodell mit Powermeter dann direkt dran. Ne, das ist jetzt das Topmodell, was fast 2000 oder 1800 Euro wahrscheinlich kosten wird.
Ist ja okay, wenn da mehr Features dran sind, ist ja okay. Also, ist klar, also
und die runtergestriptete Version gibt es ja nicht mehr. Du kannst jetzt, eine Ultegra kriegst du jetzt gar nicht mehr als Felgenbremsen-Version. Ja, also das dafür gibt es dann halt jetzt, bei der 105er weiß man zum Beispiel, und die gibt es dann auch nur noch elektrisch im Moment. Da wird es auch eine andere Version davon gar nicht mehr geben. Die 105er gibt es, ist jetzt im Moment die Felgenbremsen-Gruppe. Ne? Und die 105er kostet jetzt auch 400, warte mal, bevor ich jetzt was Falsches sage, gucke ich mal die R7000, die liegt auch bei Komplettgruppe 535 Euro für eine komplette Gruppe mit Felgenbremse. Ja, also, und das wird die damals auch, ne, also jetzt für einen Canyon, wenn er die in größeren Stückzahlen gekauft hat, um meinen 1000 Euro Rad rauszustellen, dann wird die da auch wahrscheinlich ihre 380, 400 Euro kosten. Das wird das dann damals aber auch gewesen sein. Also wäre jetzt so über den Daumen gepeilt meine Kalkulation. Ne, das heißt, wenn man sich überlegt, okay, wir möchten nicht, und das möchte ich auch nicht, dass der Radsport ein Reichensport wird, ne, dann gibt es ja noch diese 105er-Gruppe, die dann gekauft werden kann für, sag ich mal, 500 Euro, Pi mal Daumen. Ne, und das wird die dann früher aber auch ungefähr, sag ich mal, zwischen 400 und 500 mit hoher Wahrscheinlichkeit gekostet haben. Ne, gucken wir mal die Tiagra, ob ich die finde, wie teuer die ist, so als Gruppe. Also ich glaube, es wird für jeden, also ich kann mir, also für denjenigen, wie soll man das jetzt, ne, eine Tiagra-Gruppe, die von unserem Hörer dann noch gelobt wurde, kostet ab 380 Euro. Ne, also je nachdem, welche Zusammenstellung jetzt noch genau. Wenn man möchte, ein Radsport wird nie ein Sport sein wie Fußball, ne? Wo du ein paar Schuhe brauchst und das war's vielleicht noch. Ne? Aber ich glaube, es wird auch für den kleineren Geldbeutel oder derjenige, der vor 20 Jahren klein eingekauft hat, kann jetzt immer noch klein einkaufen, glaube ich.
Okay, du findest also nicht, dass die Sachen...
Ich glaube, es wird einfach viel mehr Produkte angeboten und das Portfolio hat sich dann nach oben hin erweitert. Das glaube ich auch. Also okay. Ich glaube, es gibt nicht wie früher, ne, also früher gab es die 3, 4, 5 Radtrikothersteller, die dann ihre 2, 3 Trikots gemacht haben und heute hast du halt, guck dir irgendeine Homepage von irgendeinem Radtrikothersteller an, der 3 verschiedene Lines hat und da dann die verschiedenen Modelle anbietet. Ich glaube, dass der Radsport es sich nach oben erweitert hat. Ja, also, dass du jetzt ein Rad für 12.000 Euro kaufen kannst, wirst du auch ein Rad gekauft kaufen können. Ja, also, ich glaube, früher war es 10.000 Euro wahrscheinlich so eine Grenze, die man lange nicht eingerissen hat. Die wird ja heute locker genommen von vielen. Aber ich glaube nicht, dass dadurch die Räder unten so komplett wegfallen werden, sondern dass es einfach naja, man holt noch andere Leute mit ins Boot, die dafür bereit sind, so viel Geld auszugeben. Das glaube ich, ich sehe das so in die Richtung gehend. Du kannst immer noch einen Reifen für 35 Euro kriegen. Du kannst aber auch einen guten Reifen für 50 Euro kriegen und einen High-End-Reifen für 70 Euro oder 100 Euro. Also ich glaube nicht, dass man damit, dass der Radsport exkludierend ist. Ist das richtige Wort?
Ja, verstehe schon.
Also die Sorge habe ich da eigentlich nicht. Das finde ich, sieht man auch bei solchen Veranstaltungen jetzt da, wie am Wochenende wohl auch noch alte Mountainbikes mitgeschleppt wurden mit Neunfachantrieb und so weiter. Also das gibt es auch nach wie vor. Und ich sehe das ja auch, dass alte Sachen auch noch nachgefragt werden. Neunfachgruppen, Neunfachkassetten und das alte Zeug verfällt ja nicht von heute auf morgen.
Gibt es noch? Ist das noch so verfügbar oder?
Na, im Moment hast du ja die Verfügbarkeitsprobleme bei allen Teilen.
Ne? Ja, okay. Aber wird es noch produziert, sagen wir mal so, oder sind das Lager?
Ja, das wird halt gerne von den Herstellern so ein bisschen verschlankt, weißt du, wenn du früher, sag ich mal, vier verschiedene Kassetten angeboten hast mit drei verschiedenen Übersetzungen, also eine Produktmarke, ne, also oder sagen wir vier meistens Übersetzungen, 4x4, 16 verschiedene Kassetten, dann machst du halt nur noch zwei Übersetzungen und zwei Qualitätsstufen oder so, ne, dass du das alles verschlankst, dass du halt nicht mehr die Breite anbietest und die Tiefe des Sortiments, sondern einfach nur noch weniger hast. Aber dass du zumindest das Material noch nutzen kannst. Und das finde ich auch gut so, weil, ne, warum soll man nicht so. Also ich habe ja unten auch noch eine 10-fach-Gruppe an dem einen Rad dran und warum soll ich die nicht weiter so fahren können? Funktioniert ja tadellos. Und oft nur das Neue und nur um des Neuen willen ist ja auch. Ich glaube, da sind wir vernünftig genug für, das nicht so zu sehen. Ja, machen wir noch eine Ankündigung von der Veranstaltung?
Ganz kurz, kurze Nachfrage, weil ich gerade mich zur letzten Folge bezogen habe. Mhm. Da habt ihr doch darüber gesprochen, dass du immer die Kette wechseln müsstest. Am Gravelbike, weil du die Übersetzung änderst.
Ja und ja.
Wegen
ja und nein.
Und so. Ja. Also, da hat Timmer gesagt, naja, das kann man ja machen, aber da es kostet ja jedes Mal ein Kettenschloss.
Es gibt auch so wiederverschließbare.
Genau.
Ich hab's jetzt mir anders gelöst. Also was ist anders gelöst? Ich habe mir überlegt einfach, wenn ich das 46er Kettenblatt vorne drauf habe, das mache ich an Tagen, wo es wirklich so flach ist, wie jetzt am letzten Sonntag, da brauche ich eh nicht den Gang 46-42. Ne? Also wenn ich den letzten Gang sozusagen nicht schalten kann, dann ist das wenn ich das 46er vorne montiere, dann nehme ich in Kauf, dass ich das 42er hinten nicht fahren kann. Das ist so mein Gedanke. Dann habe ich halt nur einen 10-fach-Antrieb. Oder letztens bin ich auch im Flachen hier, diese 150 Kilometer Runde, die bin ich auch mit der gleichen Übersetzung gefahren. Da wusste ich dann halt, okay, das letzte Blatt funktioniert nicht einwandfrei. Ich habe mich dazu so ein bisschen entschlossen, also das mit neuem Kettenschloss da rein und raus und so weiter, ich glaube, das ist mir zu mühselig einfach, oder zwei Ketten. Wenn ich flach fahre, dann kann ich auf den 42er Gang verzichten, dann kann ich das 46er montieren. So, wenn die Strecke es nicht zulässt, dass ich das 42er auslasse, dann lasse ich auch das 42er Kettenblatt vorne dran. Das ist so meine Entscheidung, die ich da getroffen habe. Weil ich glaube, also ich habe keine Lust, da einmal Ketten auf zuzumachen und neues Kettenschloss, also Kettenschloss rein, Kettenschloss raus und so weiter. Das ist mir, glaube ich, so mühselig.
Weil das war eigentlich der Punkt, wo ich hinaus wollte. Ich nutze ja, wie du weißt, Ketten von KMC. Mhm. Und die haben ja auch so einen wiederverschließbaren Kettenschloss. Mhm. Und wenn du dann noch die Zangen dazu holst, also wo du quasi zwei Zangen hast, mit der einen presst du das zu, mit der anderen presst du es auf. Das zum Zupressen bräuchte man eigentlich nicht, weil da brauchst du bloß mal Hinterrad blockieren und mal zutreten, dann klickt das schon ein. Aber zum Öffnen kannst du halt sozusagen eine Zange nehmen. Also es ist ja unproblematisch Deluxe.
Ja, ja. Nur ich habe für mich einfach, selbst dazu bin ich zu faul, ein neues Schloss.
Naja, und ich muss auch sagen, die KMC-Ketten, die halten auch ewig. Also ich weiß nicht, wie jetzt so die anderen Erfahrungen sind, aber ich finde immer, diese KMC-Ketten, die sind wirklich verschleißarm.
Du fährst ja auf dem Campagnolo, ne? Die Campagnolo.
Genau.
Ja. Ich komme mit Ketten auch meistens so zwischen 4.000 und 5.000 Kilometern aus und das ohne großartige, also jetzt übertrieben große Pflege. Und
also ich fahre die locker 10.
Ja. Ich probiere ich mal aus, also würde ich mir auf die Liste setzen. Also ich muss mir mal nachmessen, ob ich jetzt mal bald wieder was brauche. Dann gucke ich mal, was du zuletzt gekauft hast und dann mache ich die auch mal. Also.
Das Schöne ist bei KMC, ich fahre immer Goldketten.
Ja, du bist halt bling bling.
Genau.
Der Campagnolo bling bling Fahrer kommt da um
die Ecke. Man kann vielleicht denken, dass das irgendwie erstmal komisch aussieht, aber ich finde, eine goldene Kette ist einfach geil.
Nee, das einzige Gold, was an mich rankommt, ist mein Ring am Ringfinger. Aber KMC, ich glaube, die sind auch vertreten, dann, weil wir müssen langsam einbiegen, weil wird dann doch spät. Gravel Games. Das klingt genau als eine Veranstaltung, wo du überhaupt gar keinen Bock drauf hättest. Oder?
Geht so.
Ja, den Games-Charakter habe ich auch keine Lust drauf. Also ne, irgendwelche Spiele und so, ne, hier Reifen wechseln um die Wette und so weiter, das wäre jetzt, da fehlt mir auch das kompetitive Gehen. Obwohl, man tritt als Team an, also mit dir zu dich anzufeuern, während du den Reifen wechselst, während ich daneben stehe, das hätte ja schon irgendwie einen gewissen Charme für mich. Mhm. Ich guck mal gerade, ob KMC auch auf der Ausstellerliste ist, weil im Prinzip ist das so eine Art kleine Messe, Expo mit Schwerpunkt Gravel und alles, was dazugehört. Und was ich interessant finde oder weswegen ich da vermutlich wahrscheinlich am kommenden Samstag vorbeifahren werde, ist, dass du auch die Möglichkeit hast, ein paar Fahrräder zu testen. So, und da klingt das dann wieder interessant für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich die Folge veröffentlichen werde, bevor ich am Samstag dahin fahre. Deswegen, wenn ich das schaffe, dann hört ihr das noch vorher, wenn nicht, dann nicht. Dann könnt ihr rückblickend sagen, ich guck mal gerade hier, Kiko ist auch da bei der Messe. Und Makov, IJLK, KMC, ne, sind nicht da. Ja, du kannst ein paar Fahrräder testen. Es gibt so einen Testparcours. Also ich erinnere mich noch, wie du damals die Lightweight gefahren bist auf der Eurobike.
Ja.
Das war so eine Runde, die ihr aber richtig gefahren seid, ne? Also es war jetzt nicht so irgendwie 5 Kilometer Ding, sondern richtig. Das wird ein Testparcours. Also ich habe mal eine Sache nachgefragt per E-Mail da und da kann man halt ein Fahrrad testen. Ich werde wahrscheinlich die eigenen Pedale mitbringen, Schuhe oder mal eine Runde fahren. Und von den Veranstaltern sind da so ein paar Radhersteller auch dabei. Rondo, wie war da noch? Bombcheck, Track, was haben wir noch? Specialized. Also sind schon ein paar da und dann ich denke mal, wenn man die Möglichkeit hat, mal so auf ein Rad draufzusteigen und da einfach mal eine Runde zu drehen. Cinelli, bin gespannt, ob Cinelli hat so ein sehr, sehr schönes Gravelbike. Leider Gottes völlig außerhalb meines preislichen Rahmens. Kennst du das? Das wäre auch was. Ich glaube, das wäre, wenn du ein Gravelbike fahren müsstest, dann wäre das, glaube ich, genau das Richtige für dich.
Ich habe vor wenigen Tagen war ich auf der Webseite von denen und habe nach einem Fixie geschaut.
Ja, aber gibt es doch nur eins, was du nehmen kannst, oder?
Ich glaube zwei.
Eins, nee, so vom Design her und vom Herzen her.
Achso.
Da gibt es doch nur das. Wie heißt es denn? Das Super Corsa, oder? War das doch? Gibt es das in Rot? Das Super Corsa in Rot. Das sieht schick aus. Das ist ein Ex-Kollege von mir, fährt das, glaube ich.
Ja,
aber es gibt ein Gravel-Bike von denen, was wirklich, aber jetzt finde ich es auch gar nicht mehr. Vielleicht gibt es das auch nicht mehr. Was ich wirklich sehr, sehr schick fand, das würde ich genau das Nemotic Gravel, glaube ich, war das. So ein grünes. Das sah sehr schick aus. Aber ich glaube, das neue Farbe ist ein bisschen anders. Das würde ich gerne mal da zum Beispiel testweise fahren. So den Berg rauf und runter gucken damit. Ja, und dann nochmal die anderen Räder. Also das, ich habe auch nicht so viel Zeit am Samstag, also es wird wahrscheinlich so ein 5-Stunden-Besuch mal, aber es ist eine Stunde gut weg, da mal vorbeifahren. Wie gesagt, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr, bis dahin die Folge zu veröffentlichen. Deswegen könnt ihr jetzt, wenn ihr jetzt da schon wart, hören, dass ich auch da war und ich denke, ach, hätte ich das doch mal vorher gewusst oder ihr ärgert euch hinterher, dass ihr erst zu spät mit mich erfahren habt. Aber es wird bestimmt die Leute, die es interessiert haben, diese Messe eh mitbekommen, hoffe ich jedenfalls. Ja, Cannondale, Cervelo, BMC, also sind einige da. Argon, Beast, Ja, das ist im, ist auch so auf so einer Halde, weißt du, wo man so rauf und runter fahren kann.
Ja.
Das klingt ganz nett. Und Kigo, da können, muss ich auch mal Hallo sagen. Oh, ich merke gerade, mein Akku ist auch leer. Wieso lädt mein Telefon nicht? Also mein, huch, das ist ja lustig. Ich muss mal ganz schnell meinen Stecker hier in die Steckdose tun. Warte mal kurz. So, jetzt habe ich auch Strom. Ich hoffe, jetzt brummt es nicht. Nee, brummt nichts. Und ich habe Strom. Super. Machen wir bitte Schluss, Herr C.
Ja.
Es ist auch schon halb elf, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich muss doch früh ins Bett. Ein Schönheitsschlaf, 2 Stunden 20. Wir haben gesagt, ja, okay, wenn ihr Herr Timmer nicht kann, machen wir eine kurze Folge. Naja, das hier, jetzt seht ihr, was ihr davon habt. Markus, ich bedanke mich ganz herzlich. Komm jetzt gut heim. Du musst ja, wie lange musst du jetzt noch fahren?
5 Kilometer sind das noch.
Ja, auch da, ne, wie im Haushalt, da passieren die schlimmsten Unfälle.
Das stimmt, das stimmt.
Und ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern für eure Feedbacks immer sehr, sehr willkommen. Für eure Spenden, Beteiligungen und allem, was dazugehört. Vielen, vielen, vielen Dank, jeden Input. Wir freuen uns immer über jede Form der Zuneigung und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Wenn das noch vor Sonntag veröffentlicht wird, geht wählen. Das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Und wählt definitiv nur demokratische Parteien. Vielen herzlichen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.